Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Einen wunderschönen guten Tag, Thomas, hallo.
Ah, ich habe deine Maus klicken gehört.
Ja, das ist gut. Solange sie noch klickt, funktioniert sie auch noch.
Ja, Aufnahme läuft, ja.
Ja, zumindest bei mir.
Ja, hier auch.
Okay, wunderbar. Dann sind wir ja genau, mittendrin, statt nur dabei.
Oh, war das nicht Sport? Nee, Sport 1, DFL, DSF, wer war das?
Keine Ahnung, DSF hatten wir gerade als Thema in einem anderen Kontext.
Ja, irgendeiner von den Sportsendern, das war doch hier mit so einer der Sprüche doch. Mittendrin statt nur dabei.
Okay, wieso komme ich jetzt auf Boris Becker? Ach nee, der hat gesagt, bin ich schon drin. Okay.
Das war die AOL-Werbung damals, ja.
Ja, da hat er ja auch richtig zugelangt, finanztechnisch.
Ich hoffe, dass er da richtig gut verdient hat.
Dokumentation gesehen oder ja, nicht gesehen, einen Podcast kann man ja nicht sehen, einen Podcast kann man ja nur hören, zumindest in der klassischen Form. Da haben sie gesagt, dass er für diesen Werbedeal 3 Millionen Euro bekommen hat.
Das waren bestimmt noch D-Mark damals.
Ja, stimmt, D-Mark. Stimmt, es war noch in den Ende der 90er lief diese Werbung, dann waren es D-Mark. Aber trotzdem.
Also wann genau, keine Ahnung, aber das war definitiv noch D-Mark-Zeit, ja.
3 Millionen ist ordentlich.
Ja, vor allem muss man gucken, damals, ja, heutzutage inflationsbereinigt, ja, wären es ja noch mal ein paar Euro mehr.
Ja.
Und in dem Alter vor allem. Okay, klar, auch mit dem Erfolg, was er gehabt hatte und Bekanntheitsgrad und bla bla bla. Aber in dem Alter, wie gesagt, mal kurz so einen kleinen Werbevertrag für die Kohle, kannst du nicht meckern, ja.
Ja, das war so.
Auch wenn von der Kohle nichts mehr da ist.
Zumindest offiziell ist nichts mehr davon da, weil man weiß ja nie, wo er noch was hingeschoben hat, sagen wir es mal so.
Traurig, ne?
Obwohl in dem Podcast wurden auch so ein paar steile Thesen aufgestellt, also da waren sowohl pro Boris Becker als auch kontra Boris Becker in Anführungsstrichen. Ein treuer Wegbegleiter hat gesagt, man darf so eine Nationalfigur nicht in den Knast stecken, egal was er gemacht hat. Und das sehe ich ja nun nicht so.
Nein. Also wenn du so eine Scheiße baust, dann musst du auch mit der Konsequenz umgehen können oder leben können. Beziehungsweise diese akzeptieren, dass man, wie gesagt, da vielleicht anders und auch in der Berichterstattung beziehungsweise bei anderen Themen vielleicht da deswegen ein bisschen mehr Rücksicht nimmt, okay. Aber gerade bei so einer Sache, oder was heißt so einer Sache, bei so einem Verbrechen, was du letztendlich ja begehst, ja, und dann kannst du sagen, ja, das ging ja nur hier drum oder da drum, es war ja kein Mord und bla bla bla.
Ja, ist trotzdem.
Trotzdem haben wir.
Ist es Wirtschaftskriminalität. Gibt es geltendes Kriminalität,
Recht. Genau, es gibt geltendes Recht.
Ja.
Das wurde gebrochen.
Dann
musst du mit dem leben, was hinten rausfällt. Ja.
Ich meine, es ist doch scheißegal, ob er jetzt zweimal Wimbledon gewonnen hat oder nicht. Er hat ein Wirtschaftsverbrechen begangen und muss dafür bestraft werden. Ne? Er hat natürlich ein Argument angeführt, was ich ganz interessant finde, wo man mal drüber nachdenken kann. Er hat gesagt, was nützt es denn, wenn man ihn in den Knast bringt? Davon kommt die Kohle auch nicht wieder. Man hätte ihn die Kohle verdienen lassen sollen und in irgendwelchen.
Das kann er immer noch.
Aber das kann er ja immer noch. Ne? Ich meine, ist ein Argument, weil so ein Knastaufenthalt kostet ja auch nur Geld. Letztendlich. Für den Steuerzahler. Ja,
okay, aber ich hätte es jetzt nicht richtig gefunden, wenn die Strafe nur zur Bewährung ausgesetzt worden wäre.
Wie gesagt,
offener Vollzug ist nochmal ein anderes Thema, das kostet aber genauso den Staats oder die Staatskasse.
Ja. Naja.
Wenn er gesagt hat, ist hier offener Vollzug, damit er halt tagsüber seinem Beruf nachgehen kann, ja, sei es jetzt als Berichterstatter, ja, als Kommentator oder was auch immer, ja, dass er, wie gesagt, tagsüber halt irgendwo in Ortsnähe halt seinem Beruf nachgehen kann und dann abends wieder einrückt. Ja, das gibt's ja genug Beispiele mit offenem Verzug.
Ich glaube, bei Uli Hoeneß war das der Fall, glaube ich, ne?
Nicht nur das, wir haben jetzt gerade aktuell ja auch hier so, lassen wir den Namen mal weg, ja, ist ja auch im offenen Verzug gerade. Kann man machen, aber das, ja, wie gesagt, ganz ohne und wie gesagt, nur zur Bewährung aussetzen, also das wäre jetzt auch an meinem Rechtsverständnis ein bisschen vorbeigegangen. Und ich denke, mit dem, wie es ausgegangen ist für ihn, also das ist dann auch schon wieder Meckern auf hohem Niveau. Ja,
ja, ist ja relativ zeitnah. Ich glaube, 8 Monate war er im Gefängnis. Das ist ja in Anführungsstrichen relativ wenig. So sehe ich das für das, was er dort abgezogen hat.
Ja,
das ist auch wieder
ein englisches Recht, ja, als Nicht-Staatsbürger.
Ja, ja. Naja, aber er wurde ja frühzeitig entlassen. Es war ja so gar nicht geplant, dass er jetzt schon rauskommt. Ne? Das ging ja dann relativ zügig. Ne?
Und ja, es kommt ja noch. Im englischen Recht gibt es ja die Möglichkeit dazu.
Ja, und es gibt ja, es ist ja nicht, so, er ist ja nicht Ersttäter, er war ja schon mal diesbezüglich vorbestraft. Er hat ja schon mal zugeschlagen, was Steuerhinterziehung beanlangt, etc. Also er ist ja Wiederholungstäter. Nee, das war ja schon noch zu seinen Karrierezeiten oder kurz nach seiner Karriere.
Ja, nee, weil das war ja hier die Insolvenzverschleppung, die ja vor dem englischen Gericht.
Ja, ja, nee, in England war das nicht der Fall, aber er ist ja diesbezüglich.
Ja, deswegen, du kannst ihn ja da nicht aufgrund seiner Verfehlungen in einem anderen Land. Dann das erschwerend irgendwie anrechnen. Das geht ja auch nicht. Ja.
Nein, aber irgendwo, denke ich mal, schwingt das schon mit, dass er ja diesbezüglich kein unbeschriebenes Blatt ist.
Ja. Naja. Und wie gesagt, er ist auch kein Kind. Ja.
Nee.
Er hat ein gestandenes Alter erreicht und sollte sich dann, oder sollte zu dem, was er dann getan hat, auch stehen. Auch wenn, wie gesagt, es jetzt kein schweres Gewaltverbrechen war.
Ja, klar, aber es war ein Verbrechen.
Trotzdem, klar. Ja.
Wenn auch nur ein Wirtschaftsverbrechen. Was heißt nur?
Ja. Nur. Ja. Komm, hör auf, Tobi. Ja. Nur. Ja. Wie gesagt, klar, es ist kein Mord. Aber trotzdem.
Ja. Ja, so sieht's aus. Ja. Gut.
So, Thema verfehlt sechs, Sätzen 6. Ja.
Ja, jetzt haben wir die Society News ja auch durchgearbeitet.
Ja. Der Boris, ja. Das war, glaube ich, so die Zeit, wo er aktiv war. Das war, glaube ich, so auch das Ende mal alle nach Abgang von ihm und Steffi und André und so weiter. Ja, das war dann auch die Zeit, wo mich dann eigentlich auch das Interesse an Tennis verlassen hat.
Ja, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Das war in den fast Endzeiten von Boris Becker. Da war Sat.1 noch ganz stark in der Fußballübertragung und da muss ich so 14, 50 Fußball-Tennis-Übertragung. Also da hatte Sat.1 relativ viele Rechte übertragungstechnisch und da hatte mich Tennis nie so interessiert, aber ich bin durch Zufall, das war nachmittags irgendwie 16 Uhr oder so aus der Schule gekommen und habe da auf Sat.1 geschaltet und da spielte Boris Becker gegen Pete Sampras und dieses Spiel hat mich so gefesselt, ich hatte keine Ahnung von Tennis, aber das war so spannend, dieser Ballwechsel und dieses Spiel, dass ich mir das komplett angeguckt habe. Und dieses Spiel ist mir jetzt zwar inhaltlich nicht in Erinnerung, aber ich weiß bis heute noch, dass ich dieses Spiel mit einer Begeisterung verfolgt habe. Das war so das erste Mal, dass ich ein Tennisspiel von vorne bis hinten geguckt habe, weil es aber auch so spannend war irgendwie und auch so actionreich war. Das weiß ich noch bis heute. Aber das sind so meine einzigen Tenniserinnerungen, die ich habe. Mhm. Naja, egal. Das dazu.
Genau, so, aber jetzt wirklich mal.
Geschichten aus der Vergangenheit.
Strich unter Tennis, ja. Wir sind ja hier nicht der
Tennis-Podcast.
Tennis-Podcast.
Ja, wir machen aber immer ganz großes Tennis.
Ja, genau.
Ja, und die Farbe Grün ist ja in unserer CI drin. Das passt ja auch zum Tennis.
Ja, genau.
So ist es. Ja, gut, aber zurück zu unseren Technikthemen. Es gibt einen Digitimes-Artikel, man muss dazu sagen, ich sag ja immer Digitimes, ja, die haben manchmal gute Zeiten und manchmal schlechte Zeiten. Oh Mann, jetzt sind wir bei RTL gelandet. Ja, okay. Also, die haben manchmal schöne Artikel und manchmal schlechte Artikel und greifen manchmal auch ganz tief ins Klo. Das ist halt so. Und sie haben aber einen schönen Artikel rausgemacht zum Thema Auslastung bei TSMC und haben geschrieben, dass Apple dazu beiträgt, dass TSMC nahezu 70% Produktionsauslastung hat. Das klingt jetzt 70%, warum nicht 100%? Ja, man hat aber immer so ein bisschen, ich sag mal, Headroom nach oben, dass man gewisse Schwankungen noch ausgleichen kann. Und 70% ist schon eine sehr hohe Auslastungszahl. Man weiß ja auch nicht, was jetzt noch so aktuell dazukommt, welche Maschinen vielleicht ausfallen, welche Produktionsstraßen umgestellt werden müssen, etc. Also das sind ja immer so spekulative Dinge, die dazukommen, die man nicht von vornherein so ganz klar planen kann. Ja, zum Beispiel, wir hatten ja die Problematik mit den Corona-Ausfällen, das konnte man ja auch am Anfang nicht so einkalkulieren. Mittlerweile kann man das vielleicht schon etwas besser machen oder man baut sich schon etwas einen größeren Puffer ein oder ist schon etwas besser darauf vorbereitet, aber als Corona halt noch der Pandemie-Newcomer war sozusagen, da konnte man das halt noch nicht so genau oder sich so darauf vorbereiten. Jedenfalls sieht es so aus, dass laut dem Artikel der M3 kurz vor der Haustür steht und es deutet auch viel darauf hin, dass dass die Premiere im MacBook Air stattfinden soll. Das konnte man aus dem Artikel halt.
Wie letzte Woche schon gesprochen, genau. Der irgendwie gerüchteweise erwähnt, so April. Finde ich immer noch sehr ambitioniert.
Finde ich auch, weil April ist ja bald.
Genau, aber lassen wir uns mal überraschen. Ja.
Also genau, aber die haben das halt mehr oder weniger nochmal bestätigt und auch die A17-Produktion soll natürlich dann bei TSMC logischerweise stattfinden.
Ist ja auch bis die sind ja noch ein paar Wochen Zeit.
Das ist ja bis September noch Zeit, aber allerdings heißt das ja nicht, dass die erst im Oktober, im August anfangen zu produzieren. Die Produktion wird ja zeitnah anlaufen.
Das nicht, aber du bist ja, wir gehen mal davon aus, dass der Chip ja sowieso nur in den Pro-Modellen sein wird. Also hast du da ja schon mal nicht die Stückzahlen wie früher. Mhm. Das kann ja auch sein, dass diese Herangehensweise seit dem letzten iPhone-Update ja auch daher geschuldet ist, weil sie wissen, dass sie von den Chips nur so viel kriegen können und dann splittet man es halt so auf. Und von daher, und selbst wenn du noch nicht mit der Rate halt rauskommst an Chips, die du verwenden kannst, wie man es gerne hätte, ja, bist du da ja eigentlich auch noch auf der sicheren Seite. Muss ich nur sagen, wie ich die Überschrift das erste Mal gelesen hatte, hatte ich so verstanden, dass Apple 70% der ganzen Kapazität, ja, in dem Bereich bei TSMC einkauft.
Nein,
aber da geht es ja dann nur um die gesamte Auslastung bei TSMC, ja, also über alle Kunden und
genau.
Verschiedenen Artikel, die sie produzieren in dem Verfahren, dass sie da halt in der Auslastungsrate halt bei 70% liegen. Wie gesagt, ich hatte zuerst die Verknüpfung, what? Apple kauft 70%
von. Nee. Apple trägt halt dazu bei, dass sie nahezu die 70% locker erreichen und das relativ zeitnah. Genau. In dem Zusammenhang gab es auch einen schönen Artikel, wie groß die Marktanteile überhaupt sind bei TSMC oder wie viel Marktanteile TSMC im Bereich der Auftragsfertiger überhaupt hat. Und das ist doch schon erschreckend, wenn man die Vergleichswerte sieht. Weil wenn man hört, dass sie mittlerweile auf 58,5% gestiegen sind, was die Marktanteile beanlangt, das klingt jetzt nicht so herausragend, aber wenn man schaut, wer auf den zweiten Platz ist und wenn man sich die Prozente anschaut, ist Samsung auf dem zweiten Platz mit 15,6%. Und das ist natürlich ein enormer Abstand. Auf den dritten Platz ist die Firma UMC mit sage und schreibe 6,9%. Ich habe mir jetzt halt, wie gesagt, nochmal die zweiten rausgesucht und den dritten rausgesucht. Alles andere ist mehr oder weniger uninteressant. Die kennen die meisten auch nicht. UMC dürfte noch so ein Begriff sein. Die waren ganz, ganz früher zu PC-Zeiten im Bereich der Festplattencontroller ganz weit vorne. Also der externen Festplattencontroller, die man noch als Steckkarte dazugesteckt hat. Sei es als Weser Logelbus-Karte oder sei es auch als ISA-Karte, da war früher UMC sehr weit führend, also daher kenne ich sie noch, haben aber damals auch schon Auftragsfertigung gemacht und mittlerweile machen sie, glaube ich, nur noch Auftragsfertigung und haben keine eigenen Produkte mehr im Markt und das, daher kenne ich UMC.
Marktanteil bezog sich jetzt hier auf die Auftragsfertigung.
Chip-Produktion.
Genau, Chip-Produktion, also nicht jetzt speziell auf den Produktionsprozess jetzt, wo wir es eben hatten mit den 3 Nanometer, sondern generell.
Das waren generelle Marktanteile bezüglich der Auftragsfertigung für andere Unternehmen, genau.
Ja, so da muss man auch mal gucken, interessant wäre es halt zu wissen, ist in der Zahl das drin, was Samsung für sich selbst produziert?
Nee, das bezieht sich nur auf die Auftragsfertigung für andere. So habe ich das aus dem Artikel herausgelesen.
Okay, gut, weil ich hatte gedacht, generell, was jetzt die Kapazität an betrifft. Also nicht nur das, was halt in den Third Party dann quasi reingeht bei Samsung, sondern generell. Weil das wäre, dann würde sich ja die Zahl ja nochmal ein bisschen relativieren.
Ja, das wäre aber sehr gering, wenn das natürlich der generelle Output wäre, weil Samsung verbaut ja auch Chips in ihren eigenen Produkten, halt Exynos-Prozessoren.
Ja, das ist halt die Frage, macht das wirklich so viel aus? Ja. Das ist halt die Frage, ja. Aber 58%, da hast du schon eine Stellung erreicht. Ja. Kein Wunder, dass der ein oder andere da ein bisschen zur Vorsicht mahnt.
Ja, vor allem, wenn man,
aber wie gesagt, diese, dann machen, ja?
Diese Riesen.
An welcher Stelle kommt denn hier bitte Intel?
Ja, ja gut, ja gut, Intel macht halt keine so riesengroße Auftragsfertigung. Ne? Das ist halt so. Die machen halt viel unter ihrem eigenen Label oder alles unter ihrem eigenen Label. Ne? Das ist der Fall. Das muss man halt auch mal differenzieren. Was ist Auftragsfertigung und was ist, was vertreiben sie unter ihren eigenen Labels?
Ja, aber jetzt stell dir mal vor, TSMC würde von heute auf morgen vom Markt verschwinden.
Das wäre ein wahnsinniger Big Bang im negativen Sinne, ja.
Und das ist ja hier so mit so ein bisschen das Risiko, was momentan einfach im Raum steht, ja.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja. Wenn man mal guckt oder vom schlimmsten Fall ausgeht, könnte es da ja zu noch mehr Spannung oder halt auch einem Konflikt kommen. Und dann ist halt die Frage, was passiert vor Ort, ja, gerade mit der Produktion, ja. Wenn man mal guckt, wer, es ist ja nicht nur Apple, ja, für den TSMC fertigt, ja, da sind ja viele andere große Spieler ja auch noch. Bei Nvidia hatten wir ja zum Beispiel schon gesprochen. Intel hatte bei denen mal angefragt, um ein Chip-Design produzieren zu lassen. Also wenn die, wie gesagt, von heute auf morgen quasi weg wären vom Fenster, dann gute Nacht, ja.
Ja, man muss ja auch bedenken, dass sie gerade mit ihrem Standort Taiwan oder ihren Firmensitz Taiwan auch politisch gesehen eine gewisse Brisanz haben. Ne? Die Spannungen zwischen Taiwan und China etc., das ist ja jetzt nicht alles das so einfach. Das könnte ja alles noch mit einer Rolle spielen. Ja, und es ist immer schlimm, wenn solche Dinge technologisch gesehen dann auch politische Einflüsse haben oder mit in die Politik reinfließen können oder wenn die Politik solche Firmen noch als Mittel einsetzt oder ja, das, wenn das alles ein bisschen miteinander verschmilzt, das Ganze, dann wird das eine sehr brisante Mischung. Ne? Ja, das ist ja, das könnte noch brisant werden. Könnte, ich hoffe nicht. Naja.
Es ist, glaube ich, momentan keiner, ja. Gerade nach dem, was wir ja immer noch mit der Ukraine sehen, ja.
Genau.
Aber das ist so, wie gesagt, auch noch so eine der schwelenden Brandorte,
ja,
die wir momentan haben. Mal gucken, ja.
Ja, genau. Genauso sieht es ja im Moment im Silicon Valley aus, bezüglich der ganzen Bankensituation, die wir da haben. Da sieht es ja auch nicht gerade rosig aus, ne? Also,
ja, obwohl das ja im Prinzip jetzt noch relativ glimpflich ausging.
Ja.
Alle vor Ort. Hat es ja trotzdem ganz schöne Kreise gezogen.
Ja, also
zu Erschütterungen geführt. Wenn man ja auch mal guckt, wie hier ja bei uns ja auch die Kurse teilweise eingebrochen sind, was die Banken betrifft. Doch eingebrochen, nachgegeben haben, ja. Als die News kam. Ja, es sah sich ja der eine oder andere gleich mal zum Kommentar genötigt, ja. Besteht kein Risiko, etc., ja, aber.
Ja, das ist richtig, aber genauso gab es ja die drastischen Gegenkommentare gleich zum Anfang, holt euer Geld raus, und das führte ja auch dazu, dass dieser Bankrun oder losgetreten worden ist und dass die Leute alle ihr Geld dort abgezogen haben von der Bank.
Ja, andererseits, wenn ich heute zu meiner Hausbank gehe und da alles holen wollte, was da liegt, da könnten sie mir auch nicht auszahlen. Welche Bank hat dann? Obwohl, ja, vielleicht kommt drauf an, zu welcher Filiale ich jetzt gehe. Aber wenn du mal überlegst, wie viel Bargeld heute teilweise manche Filiale noch wirklich vor Ort liegen hat oder inwieweit du größere Geldbeträge halt ankündigen musst, damit das Geld dann auch da ist. Lass doch mal, das müssen ja noch nicht mal diese Beträge sein, aber lass doch mal 100 Leute hingehen, die alle auf einmal 10.000 Euro holen wollen. Da wird's doch schon eng.
Richtig, das summiert sich ja. Man muss ja nicht von seiner Einzelperson ausgehen.
Oder sagen wir mal 9.000 Euro. Bleiben wir mal unter den 10.
Ja, und ich meine, wir reden ja bei der Silicon Valley Bank nicht über Peanuts anführungsstrichen. Genau. Da wollten ja Leute hin und wollten ja wesentlich mehr runterholen.
Ja, warum wohl? Ja, weil ja.
Richtig. Und da war ja auch das Limit auf 250.000 US-Dollar gesetzt. Bei der Sache mehr konntest du ja in dem Moment gar nicht abholen, so wie ich das in der Berichterstattung gelesen habe. Ja, und das ist ja auch. Aber
wenn du mal guckst, dass da. Na, okay.
Und es ist aber auch für die Leute, die dort investiert haben oder die dort ihre Konten haben, ja auch nicht das, was da liegt, sage ich jetzt mal. Das muss man dazu sagen. Es ist ja keine Bank für Privatleute in erster Linie, sondern für Unternehmen. Ne? Und
die waren, glaube ich, viel im Startup-Geschäft tätig. Ne?
Ja, gut, ich meine, die Silicon Valley Bank ist ja auch eine Institution schon seit Jahren dort. Das ist jetzt auch keine Bank, die erst seit ein paar Jahren aktiv ist und ja, schon schlecht. Naja, gut. Aber bei Apple kriselt es auch so ein bisschen und wir haben jetzt vor der Sendung noch so ein bisschen unsere Quellen abgeglichen, die wir hatten zu dem Thema.
Kriselt würde ich es jetzt nicht nennen.
Ja, nicht kriselt, aber es gibt da so ein paar Spannungen und es gibt auch ein paar unterschiedliche Aussagen von verschiedenen Quellen, haben wir festgestellt. Es geht um die Boni-Zahlungen, die ja bei Apple laut der Berichterstattung oder bei Apple etwas verspätet ausgezahlt worden sind. Und das betrifft jetzt nicht nur die die Abteilungen operatives Geschäft, sondern auch Forschung und Entwicklung. Die waren vorher immer komplett ausgenommen sozusagen.
Nee, und Forschung und Entwicklung, das war doch in Bezug auf
Entlassungen, stimmt. Ich habe mir jetzt
beziehungsweise genau. Neubesetzungen von Stellen.
Neubesetzungen von Stellen, also entlassen wird nicht. Aber es soll halt so sein, dass im Bereich Forschung und Entwicklung stark abgewogen wird, was eingestellt wird oder was nicht eingestellt wird. Und bisher war das immer ausgenommen von dieser von den Neueinstellungen. Genau, da hast du recht. Das ist der Punkt mit den Neueinstellungen.
Die waren bis jetzt außen vor. Es gab ja hier schon länger die Vorgabe, dass halt Stellen jetzt erstmal nicht nachbesetzt werden, beziehungsweise keine neuen Stellen besetzt werden. Mhm. Und da war halt Forschung und Entwicklung ausgenommen. Gerade hier alles, was so New Devices, im Prinzip dann Brille, Auto etc. betroffen hat. Ja. Die waren ja da außen vor und die sind anscheinend jetzt auch mit im Boot. Ja, also genau. Die werden jetzt aktuell auch keine neuen Neueinstellungen vorgenommen, beziehungsweise sollte jemand ausscheiden, wird die Stelle halt wird die Stelle halt nicht automatisch nachbesetzt, genau.
So ist es, genau. Ja. Immerhin, ich meine, das ist ja eine gute Überlegung. Immerhin wurden jetzt keine Entlassungen angekündigt. Jedenfalls nicht in diesem inflationären Bereich, wie jetzt Facebook oder auch andere Unternehmen.
Die letzten Wochen ja immer wieder gehört. Ja, jetzt gab es ja auch gerade bei Facebook wieder die nächste Ankündigung, dass bis zum Ende des Jahres ja auch wieder, glaube ich, 5.000 Stellen abgebaut werden sollen. Die ersten Benachrichtigungen gehen halt jetzt schon raus. Sie haben ja gesagt, außerhalb der Staaten die nächsten Wochen kommen die Infos, ja, wo, wie dann reduziert werden soll. Mhm. Bei anderen Unternehmen wie bei Google oder so ging es ja die letzten Wochen auch immer mal wieder weiter, dass nochmal Entlassungen kamen, bis jetzt bei Apple außen vor, weil sie da auch generell eine andere Personalpolitik jetzt gefahren sind, während Corona und jetzt auch nach Corona. Aber bleibt auch nicht ohne Spuren bei Apple. Wie gesagt, Stellen nicht nachzubesetzen, wenn jemand das Unternehmen verlässt, ja, sei es jetzt aufgrund des Alters, also Rente, Ruhestand, beziehungsweise halt andere Stelle kündigen etc., ist natürlich auch schon mal nicht ohne, weil die Arbeit ist ja in der Regel da und will gemacht werden.
Genau, so ist es.
Von daher, wie gesagt, eine Stelle nicht nachzubesetzen, ist immer doof, ja. Besser so, als jetzt erstmal wahrscheinlich 10.000 Leute entlassen, ja.
Auf jeden Fall. Und ich kann das Vorgehen durchaus verstehen. Ich meine, sicherlich beobachtet Apple auch die allgemeine Situation im Silicon Valley oder die allgemeine Krise, die dort vorherrscht. Und sie agieren jetzt behutsam, aber doch aufmerksam auf die Situation und leben jetzt nicht so in den Tag hinein. Sonst kannst du auch nicht so ein Unternehmen so erfolgreich führen, wenn du das nicht tun würdest. Ganz klar.
Naja, vor allem interessant ist ja auch zu wissen, weil wir haben ja jetzt gesagt, hier Stellen werden nicht nachbesetzt, beziehungsweise Neuentstellungen erstmal
auf Eis gelegt.
Auf Eis gelegt, genau, danke. Apple hat ja sehr gute Erfahrungen in der Vergangenheit ja auch gemacht und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ich habe teilweise auch schon gelästert, wieso verschiebt man innerhalb von Abteilungen von links nach rechts, zum Beispiel bei der iOS-Entwicklung oder so, ja. Wieso verschiebt man da Leute, anstatt dass man die Teams entsprechend ausbaut und da halt dann das an Arbeit oder an Crunch, was halt aufkommt an Thema, halt zu vermeiden beziehungsweise abzufangen. Was natürlich jetzt in so einer Situation ist, Apple natürlich auch leichter macht, intern eventuell halt von links nach rechts zu besetzen, wo Not am Mann oder an der Frau ist, weil man es ja aus der Vergangenheit oder die praktisch halt schon die Erfahrung hat, ja. Und macht es Apple vielleicht auch einfacher jetzt in der Situation, ja.
Genau. Ja. Und der zweite Punkt, das war nämlich der Punkt, wo wir unterschiedliche Quellen haben, also wo einmal die 9-to-5-Quelle genannt wird oder die wir als Quelle einbezogen haben, dass Bonizahlungen etwas verspätet kommen und sogar Bonizahlungen gar nicht ausgezahlt werden sollen, was allerdings nur laut dem 9-to-5-Mac-Artikel einige Mitarbeiter betreffen soll oder einige Abteilungen betreffen soll. MacRumors schreibt allerdings, dass es keine Streichungen geben soll, sondern nur Verzögerungen bei der Auszahlung. Oder?
Verzögerung ist halt jetzt auch wieder so ein Thema. Klar, Apple hatte in der Vergangenheit 2 Termine, wo Boni ausgezahlt wurden im Jahr. Und zwar zweijährlich oder zweimal im Jahr im Prinzip April und Oktober. Laut der Quelle, die ich gelesen hatte, wird April gestrichen und die Bonuszahlung oder die Boni-Zahlungen werden in Zukunft nur noch im Oktober getätigt. Klar ist das jetzt für einen April, der kurz vor der Haustür steht, doof, ja, weil du ja vielleicht auch mit dem Geld gerechnet hast, ja, wenn du halt, oder wenn dir ein Boni zusteht. Und jetzt sagt man, okay, wir schieben oder wir machen es in Zukunft generell nur noch im Oktober. Doof, aber solange ich ja meine Kohle dann wenigstens im Oktober kriege, ja, habe ich ja unterm Strich nichts verloren. Und das ist halt der nächste Punkt beim, oder wo ich es halt gelesen habe, ist, dass es auf jeden Fall quasi bei der Höhe des Boni übers Jahr gesehen bleiben soll, sich halt nur die Auszahlung oder nur komplett halt ausgezahlt wird auf einen Termin im Oktober. Die Frage ist natürlich, ja, wo fallen jetzt wie welche Steuern an? Bei uns wäre es natürlich, oder nach deutschem Steuerrecht wäre es natürlich sinnvoller, du hättest die Zweimalzahlung.
Ja.
Weil dann insgesamt über beides gesehen halt die Steuerlast geringer wäre und unterm Strich mehr hängen bleibt. Inwieweit das natürlich dann gerade in Staaten und dann auch da in dem Bundesstaat dann halt wieder ist, keine Ahnung, ja. Aber könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht ähnlich. Also wäre es auch da schöner eigentlich, wenn du halt mehrere Auszahlungen hast, aber ja, mein Gott, wenn es Apple aus welchen Gründen auch immer halt so ändern will, ja, was...
Genau. Ja, ich meine, solange sich das so beläuft, wie MacRumors es schreibt, dass die Bonizahlungen halt nur einmal stattfinden sollen im Jahr und nicht gestrichen werden oder nur teilweise gestrichen werden, wie es 9-to-5-Mac ist, 9-to-5-Mac schreibt, ist es ja auch okay. Da kann man ja damit leben. Nur wenn was gestrichen wird, naja gut, das wäre dann schon etwas negativ, ja, klar. Ja, ja gut, und mit steuerlich kann man das halt nicht, kann ich das halt nicht vergleichen mit Deutschland, da hast du recht. Ist ja teilweise in den Staaten, wie du es eben auch gesagt hast, von Bundesland oder Bundesstaat zu Bundesstaat schon sehr, sehr unterschiedlich. Das sieht man ja auch an den Preisen, die dort allgemein existieren. Mehrwertsteuertechnisch kannst du sehen, dass das zum Beispiel Texas höher liegt als jetzt in New York oder umgekehrt. Also das ist ja auch nicht immer der gleiche Preis.
Es hat ja auch einen Grund, warum die Preise im Prinzip
ohne Steuern gegeben werden.
Überall netto ausgewiesen werden, ja.
Richtig, genau. Das ist ja immer so, wenn man eine Keynote sieht und da die Preise angezeigt werden, das muss man auch mal dazu sagen, das ist alles ohne Steuer. Deswegen kann man das auch nicht immer logischerweise nicht mit den deutschen Preisen vergleichen. Gut. Das zum Thema Boni, Zahlungen und Einstellungsstopp. Ja, und dann haben wir wieder unser Dauerbrenner-Thema, was ist ja bei dir quasi von morgens bis abends quasi auf der Liste ist, ne? Deiner Themen, die du am meisten verfolgst, ne?
Ja, eins meiner absoluten Lieblings. Ich habe mit dem Thema eigentlich abgeschlossen, so lange, bis das Produkt halt da ist.
Oh, das könnte entweder ganz schnell gehen. Und dass du das Thema wieder neu aufgreifst, oder es könnte
dann aber auch gerne
hinausziehen, ja. Das je nachdem, wer jetzt Recht bekommt oder wer jetzt am längeren Drücker sitzt bei der ganzen Geschichte bei Apple. Ich tippe also mal.
An, wo sitzt?
Am längeren Drücker sitzt, sage ich
jetzt. Ach, mal. Okay, ich hatte Drucker verstanden.
Ja. Ja,
die Länge eines Druckers.
Na gut, Drucker können unterschiedlich lang sein. DIN A4, DIN A3, ne? Also da gibt es auch eine unterschiedliche Länge, ne?
Ja, ja, Tinte, Laser, Matrix, ja.
Ja, ja.
Thermosublimationsdrucker.
Ah, ja, jetzt holt er aber alles raus. Ja, ja. Übrigens, es gab mal von Citizen den Citizen Printiva, der hat auf Trockenwachsbasis aufgesetzt. Mhm. Das Ding hatte ich mal, da war ich echt zufrieden mit dem Teil. Hat sich aber auch nie durchgesetzt.
Ja, mein Gott, wo ist Betamax gelandet? Ja,
ja, ja, aber war ein tolles Konzept, weil das Zeug konnte nicht eintrocknen. Ja, es war schon trocken.
Ja, ja, alle, ich will jetzt die Technik nicht mit Betamax vergleichen und sagen, dass die technisch allem anderen weit überlegen war, aber
ja. Nee, aber dieser Citizen war echt toll. Das war aber mal der kurze Versuch in den Druckermarkt.
Heute war von seiner Technik auch stark überzeugt,
ja. Ja, ja. Naja, gut, so, das zurück zu Tim Cook, von Citizen nach Tim Cook, das ist ja auch wahnsinnige Sprünge. Ja, es sieht so aus, zumindest schreibt das die Financial Times, mal im Bereich des MR-Headsets, ein ganz neuer Player, der darüber Bericht erstattet, dass er wohl etwas Druck macht. Also Tim Cook übt zusammen mit Jeff Williams ein wenig Druck auf das Apple Design Team aus, dass das Ding doch noch dieses Jahr auf den Markt kommen soll und dass er das unbedingt dieses Jahr noch sehen möchte. Obwohl das Design-Team da so ein paar Bedenken hat und sagt, nee, also in gewissen Bereichen sehen wir da jetzt nicht die Produktreife, dass es jetzt wirklich noch dieses Jahr kommen soll. Und da sind sich wohl zwei Bereiche, die sich gegenüberstehen.
Also ich glaube, wenn es nach den Entwicklern ging, beziehungsweise nach dem Product-Team ginge, würden wir wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren noch nichts sehen. Weil nachdem, was ich gelesen hatte und von den Aussagen, die anscheinend aus der Richtung kamen, würden die gerne so lange drauf warten, bis die Technik soweit ist, dass du wirklich nur noch, wie man heute in einer normalen Brille halt die Technik halt, und das wird wahrscheinlich selbst in den 10 Jahren noch nicht so weit sein.
Ja.
Am liebsten wäre es denen wahrscheinlich schwer, das ist eine Kontaktlinse, wo die komplette Technik drin ist.
Ja.
Aber das wird noch länger wahrscheinlich dauern als die 10 Jahre, ja.
Das Problem ist, erzähl weiter, okay.
Wie gesagt, ob jetzt der Tim Cook da wirklich so Druck macht. Wir haben ja bis heute noch nicht mal eine Bestätigung, dass die Technik kommt, außer dass Apple gerade AR für einen Zukunft oder für eigentlich das nächste große Ding hält, und da auf jeden Fall am Entwickeln ist. Aber es ist ja nicht so, dass sie auf der WWDC gesagt hätten, am Weihnachten ist es da und dann
hat die
Technik. Klar. Nee, sorry, wir müssen uns noch mal ein bisschen länger Zeit lassen und der Tim macht dann Druck. Von daher.
Ich meine, man weiß ja auch nicht, jetzt, wo konkret die Bedenken sind im Design-Team, warum man jetzt nicht zeitnah, in Anführungsstrichen zeitnah, das Produkt releasen kann, ne, dieses Jahr. Wenn es natürlich so einschneidende Probleme sind, dass es absolut nicht marktreif ist in irgendeiner Form, dann kann ich das verstehen.
Hatte ging es immer nur um die Größe und wie gesagt, quasi die Optik von dem Ding.
Ja, okay.
Sie hätten es halt gerne kompakter, dass es halt wirklich mehr in die Richtung Brille geht.
Ja.
Und momentan gehen wir ja alle davon aus, dass es halt schon größer, dicker und schwerer sein wird, als gerade das Design-Team das gerne hätte. Ja.
Aber damit sind wir ja im Endeffekt, damit rechnen wir ja alle, dass das jetzt kein ultra kleines Produkt sein wird. Also damit rechnen wir alle, die sich jetzt ja schon Monate mit dem Gerüchte-Salat beschäftigen sozusagen. Das wird, die erste Generation wird halt noch relativ klobig sein, so eine Art Skibrille werden und wohl auch nur für den mehr oder weniger innerhäuslichen Einsatz gedacht sein. Klar.
Also wenn es ja wirklich nur wie eine Skibrille wäre, wäre es ja noch nett. Klar, will man so ein Ding draußen ständig im Gesicht tragen oder auf den Augen tragen? Ganz andere Frage. Aber wenn du mal guckst, was heute hier so eine Quest oder die anderen Dinger sind, ja, da hast ja da immer noch so große Teile auf der Nase sitzen, ja. Wie gesagt, eine Skibrille wäre ja schon die nächste, übernächste Generation im Prinzip, ja. Aber ich denke, das ist eigentlich, um das halt wirklich dann auch draußen im Markt für die breite Masse akzeptabel zu machen, immer noch zu groß. Ja,
Ja, ich meine, das Produkt muss sich halt entwickeln und ich meine, der Vergleich ist jetzt vielleicht ein bisschen krass und hinkt vielleicht jetzt, den ich ja gerade so ein bisschen aufbaue. Wenn es danach geht, dann hätte man die erste Apple Watch auch so nicht auf den Markt bringen können, wenn man die mit den heutigen Produktgenerationen vergleicht.
Okay, du hattest ja aber nicht das Problem, dass du da hier so ein Gerät am Handgelenk hattest, ja, was so groß wie eine Maus
nein,
ist.
Nein. Ja. Die erste Apple Watch hatte halt ganz andere Probleme bezüglich der extrem langsam, die war sehr langsam und die Apps reagierten sehr träge. Die Akkulaufzeit war begrenzt, aber das war halt ein Produkt 1 und das musste sich halt auch stetig weiterentwickeln und so sehe ich das auch bei der Brille, dass da irgendwo in den Produktgenerationen Weiterentwicklungen stattfinden müssen und irgendwann musst du halt mal mit den Produkt an den Start kommen. Ich kann da Tim Cook schon verstehen, aber um wirklich das ganze Ausmaß verstehen zu können, müsste man natürlich mehr Details haben. Ne?
Das ist ja, halt so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Tim da auf Teufel und komm raus da Druck macht, nur um dieses anderen.
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Präsentieren zu können. Es scheinen ja zwei Leute zu sein, Jeff Williams und Tim Cook, die da Druck aufbauen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er da eine gewisse gewissen Eifer hineinlegt, weil er ja ein starker Fan von Augmented Reality ist und ich glaube, er will das, bevor er abtritt in irgendeiner Weise, noch auf dem Markt haben.
Ne? Tim Cook wird, denke ich mal, in absehbarer Zeit nicht abtreten, beziehungsweise zurücktreten, warum auch. Ja? Also Apple hat das, was es ist, Tim Cook zu verdanken. Und ob der jetzt
im Moment,
übernächstes Jahr eine Brille auf den Markt bringt, ist so vollkommen wurscht.
Was im Moment Apple ist, hat Apple Tim Cook zu verdanken. Aber die Basis hat ja Steve Jobs letztendlich gelegt. Ne? Weil du hast es eben so gesagt, so global ausgedrückt.
Nee, das, was Apple heute ist.
Also wenn
du auch mal guckst, seitdem Tim Cook das übernommen hat, das haben, klar, wem sonst als Tim Cook haben sie das zu bedanken, ja?
Ja, klar, nach dem.
Aber wie gesagt, aber ob der jetzt dieses, nächstes oder übernächstes Jahr die Brille bringt, also glaubst du nicht, dass Tim Cook innerhalb der nächsten 5 Jahre weg vom Fenster ist?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wie lange er noch machen möchte. Keine Ahnung. Das, weiß ich nicht, genau, er ist jetzt auch schon.
Selbst wenn er machen will, wer sollte ihn dann vorher absägen?
Naja, absägen kann ihn ja jetzt.
Wird an dem Stuhl von Tim Cook sehen.
Nein, weil der Erfolg gibt ihm recht. Es gibt da keine, Gründe, ihn da jetzt aus der Erfolgssicht her abzusägen. Das ist halt so. Ne? Das sah ja damals bei Steve Jobs ganz anders aus. Aber das war ja auch eine ganz andere Geschichte und auch ein ganz anderer Background. So ist das. Gut.
Wie da manche gesagt haben, ja, Tim Cook und arbeitet an seiner Legacy und er muss jetzt die Brille. Nee. Wie gesagt, ob die nächstes Jahr oder übernächstes Jahr kommt, spielt da eigentlich keine Rolle, ja. Alle für ihn und für das, was er hinterlässt, ja, oder mit der Firma erreicht hat. Dass Apple, keine Ahnung, vielleicht schon 10 Jahre an dem Projekt arbeitet und jetzt vielleicht mal ein Ende haben will, okay. Kann man auch verstehen. Nur, dadurch, dass du ja im Prinzip nirgends gezwungen bist, dieses Jahr wirklich eine Brille auf den Markt zu bringen, ob du dann sagst, die kommt nächstes Jahr, den Druck, den hier versucht, die Presse oder irgendwelche Gerüchteseite aufzubauen, die kann doch Apple eigentlich egal sein.
Ja, ich meine, man muss natürlich auch das Ganze so sehen. Tim Cook hat das Unternehmen wahnsinnig erfolgreich gemacht, nachdem er das führungstechnisch übernommen hat nach Steve Jobs. Er hat aber alle Produkte, die jetzt so am Markt sind, zum größten Teil alle nur evolutionär entwickelt. Steve Jobs hat
das ist doch auch wieder so ein Gerücht.
Nee, guck mal, Steve Jobs hat das iPhone gebracht. Das hat er evolutioniert. Tim Cook hat es weitergebracht. Ja. Das iPad hat Steve Jobs gebracht. Also die großen Meilensteine von Apple, die hat nicht Tim Cook gesetzt.
Apple II hat Steve Jobs in Wozniak. Ja, okay. Ja, und weiter?
Ja.
Das ist doch nicht alles, was Apple macht zurzeit.
Ja, aber gegenüber das, was Apple zurzeit macht.
Guck doch mal Services, guck doch mal
okay.
Die Apple Watch, guck doch mal AirPods und den ganzen Kram. Wie viele Millionen die mittlerweile machen, das sind doch alles Sachen, die...
Ja, aber das sind jetzt nicht so ikonische Meilensteine, das sind zwar sehr gute Produkte und das sind auch natürlich Cash-Cow-Geschichten, aber das sind jetzt nicht so ikonische Dinge wie das iPhone und das iPad letztendlich. Ne?
Gerade mit dem Grund, sich mit der Brille Zeit zu lassen. und dann wirklich was zu bringen.
Ja, klar. Klar, aber das wäre natürlich das Ding, was Tim Cook als Meilenstein setzen könnte, also als ikonische Meilenstein.
Als seinen Beitrag, beziehungsweise als sein Produkt, was hier steil durch die Decke geht.
Genau.
Ja, aber wie gesagt, da ist er nicht gezwungen, das dieses Jahr zu machen, weil Tim Cook wird nächstes Jahr noch genauso da sein.
Ja, kann sein. Ich weiß es nicht. Das sind halt nur die Gerüchte.
Okay, das war es keiner, aber ich gehe da fest davon aus. Wird nicht am 31.12. sagen, tschüss und vielen Dank für den Fisch. Ja.
Das sind halt die Gerüchte, die Berichte, die man aus der Financial Times herauslesen konnte, dass da angeblich Druck
ausgeht. Nicht nur da, das wird ja auch an anderen Stellen berichtet. Genau. Aber wie gesagt, ich sehe da jetzt nicht einen Grund, warum Tim Cook das so übers Knie brechen müsste, um da ihr sein Vermächtnis an Apple und mit dem Produkt, mit diesem Big Bang, würde er sich dann von Apple verabschieden. Ich sehe, wie gesagt, nicht in den nächsten 5 Jahren, dass wir Tim Cook, außer, wie gesagt, er würde jetzt auch vielleicht aus gesundheitlichen Gründen, ja, oder aus privaten Gründen, sagen wir jetzt einfach mal, an seinem Abgang arbeiten. Aber danach sieht das ja an keiner Stelle irgendwo aus. Und selbst dann wäre er besser beraten, das Produkt kommt dann auf den Markt, wenn es ready ist.
Ja, klar.
Als dass er das jetzt vorher noch pushen würde, weil damit könnte er für Apple wesentlich mehr kaputt machen, als dass er für sich irgendwo da quasi mit dem Produkt, was er dann quasi eingeführt hat, dann irgendwie aus dem Unternehmen ausscheiden
würde. Das sehe ich ja genauso. Das ist klar. Es bringt ihn ja nichts, ein Produkt rauszubringen, wo die Firma Apple eine Bruchlandung mit hinlegen würde in irgendeiner Weise.
Ja. Definiere da dann mal Bruchlandung, ja. Ich denke nicht, dass es ein totaler Flop werden wird. Und wenn wir uns mal dran orientieren, dass sie vielleicht, in welchem Markt sie sich da bewegen, wie generell die Verkaufszahlen sind vom Wettbewerb, der momentan da ist. Und selbst wenn du sagst, ja, du würdest da mit 1% reingehen in den Markt, wie damals Steve Jobs ja gesagt hat zum iPhone, bei dem anvisierten Verkaufspreis, den du hast, hast du auch schon wieder ein Produkt, was über die Millionengrenze an Umsatz hinausgeht, ja. Klar, für Apple dann vielleicht eher Peanuts, ja, aber das ist ja gerade wie auch mit der Apple Watch, den Markt musst du dir im Prinzip ja erstmal erarbeiten. Mhm. Oder was heißt erarbeiten? Den Markt musst du ja erstmal schaffen. Ja, weil wo hast du denn momentan gerade im AR-Bereich irgendwo was draußen, ja, was vielleicht außer irgendeiner speziellen Anwendung auch genutzt wird, hast du doch im Prinzip nichts, ja. Und da steht Apple eigentlich Tür und Tor offen.
Ja, ja klar.
Wenn sie mit einem vernünftigen Produkt kommen und wie gesagt, was für mich immer noch kein zwingender Grund ist, dass da
deswegen das
dieses Jahr bringen muss.
Deswegen bin ich auch so ein bisschen in Anführungsstrichen erschrocken über diese Geschichte, die da angeblich laufen soll zwischen Tim Cook und dem Design-Team. Ich halte ihn eigentlich für einen relativ
Ich denke, klar, dass es da unterschiedliche Auffassungen gibt,
klar.
Ich denke auch, dass Tim Cook oder generell die Geschäftsführung außerhalb des Design-Teams da die Auffassung wahrscheinlich eine etwas andere ist als von denen selbst. Weil klar, ich als Produktentwickler würde auch sagen, ich setze mir hier nicht eine Oculus Quest oder so auf die Nase, ja, um da meine AI oder im Lauf damit durch die Stadt, ja. Ganz klar, wäre jetzt nichts für mich. Dass da vielleicht dann aus der Geschäftsführung dann die Info kommt, hier, Freunde, das ist trotzdem noch der Quest um 3-4 Jahre voraus und wir machen das jetzt so, okay. Könnte sein, ja.
Ja, ja ich
Es ist halt schwierig, darüber zu reden, wenn wir nicht wissen, wie das Produkt aussieht.
Ja, und vor allen Dingen, wenn wir nicht wissen, wie überhaupt die Entwicklungssituation im Moment ist und wo es überhaupt konkret knarzt. Ne?
Ja, im Prinzip geht es ja darauf hinaus, wie sieht das Ding aus.
Genau.
Weil wenn das wirklich hier so ein Schuhkarton ist, den du dir auf die Nase setzen musst hier, dann vielen Dank auch, ja.
Ja, klar.
Wenn das natürlich dann irgendwo hakt, ja, so zwischen goofy, etwas größere, klobige, wie heißt das? Hier das eine Material, Brille, großes Gestell, nicht Ahorn.
Hornbrille.
Hornbrille.
Mhm.
Genau, wie früher die typischen Hornbrillen, dass du sagst, okay, du hast da sowas. Das vielleicht, wie gesagt, dem Designteam nicht so gefällt, aber die Geschäftsführung sagt hier, das ist vollkommen okay und wir sind alle meilenweit voraus. Wir machen
aber
das
auf die Größe so. Wäre ja toll, wenn wir auf diese Größe kommen werden.
Ja, jetzt, wie gesagt, jetzt nicht im übertragenen Sinne.
Es wäre ja schon eine Leistung, wenn wir auf eine normale Schweißerbrille kommen würden. Die sind ja auch schon recht groß, aber relativ leicht. Das wäre ja schon mal eine Leistung. Aber da soll es ja nun. Da sind wir auch noch weit von weg. Sieht man ja dahingehend, dass ja die Akkusituation oder die Akkutechnik ausgelagert werden soll, um Gewicht zu sparen. Also da werden sie ja scheinen sie ja wirklich Probleme zu haben bei der Gewichtsreduktion an der Brille. Und
mein Gott,
Akku ist halt schwer, klar, genau, genau. Je mehr Akku, je schwerer. Je mehr
Akku du hast, um halt die Laufzeit entsprechend.
Je schwerer wird es.
Oder,
genau.
Mehr Akku, mehr Gewicht,
Und aus der ergonomischen Sicht kann ich das natürlich verstehen, also aus der gewichtsergonomischen Sicht, dass man den Akku auslagert. Vom Handling her ist es natürlich blöd, wenn man da noch ein Kabel nach unten hat und dann noch einen Akku irgendwo hat. Macht das Ding natürlich jetzt nicht gerade attraktiver. Ja. Wiederum auf lange Sicht so einen schweren Klotz auf dem Kopf zu haben, macht es auch nicht attraktiver. Also ein Tod muss man sterben. Ne? Das ist halt so.
Mein Gott, jeder, der aktuell noch Musik kabelgebunden hört, wenn er unterwegs ist, hat, denke ich mal, damit weniger ein Problem.
Das ist richtig. Das ist richtig.
Weil du bist ja das Kabel zumindest mal vom Ohr zum Telefon oder zu deinem Player der Wahl ja immer, wie gesagt, den Bezug hast du ja noch. Ich denke mal, das ist jetzt eigentlich eher weniger das Problem. Die Frage ist halt, kann man diesen Kompromiss halt eingehen, weil der Rest so geil ist?
Das ist das Problem. Man kennt halt zu wenig von dem Gerät.
Ja, das ist ja das, was ich eben gesagt habe. Ja.
Genau.
Wir wissen halt nicht, wie das Ding geht. Wie gesagt, wird es halt wirklich so Puck die Stubenfliege, Hornbrillendesign, ist es halt wirklich nur so ein Schuhkasten, den auf
dem oder so ein kleiner Visor wie bei Jody LaForge. Das wäre auch cool. Also so kompakt, wenn das so wäre. Ne? Ja,
das wäre jetzt auch wieder nichts für jeden Tag, weil du.
Aber es wäre klein.
Auch wieder klein, ja. Aber.
Ja, ich meine. So
ich glaube, von so einer normalen Brille
sind wir weit entfernt,
Wie sie sehr viele ja tragen, ich ja auch, sind wir noch so weit.
Ja, aber diese Illusionen, die machen wir uns ja alle nicht. Also das ist uns ja allen, denke ich, bewusst, die sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, dass wir da.
Ich denke mal, der ein oder andere erwartet sich ja von Apple schon so einen Quantensprung.
Ja, aber nicht, nicht bei Generation 1.
Nicht so Designerbrille, keine Ränder, nur Glas oder so. Aber so puck die Stubenfliege, denke ich mal.
Okay, aber nicht bei Generation 1, das sehe ich nicht so. Sei es drum, wenn man das jetzt mal unterm Strich betrachtet, dreht sich ja alles darum, wo wir die letzten Monate drüber spekuliert haben, wie wird es technisch sein, was wird es können? Das ist ja die Kernfrage. Ne? Und,
wobei die nach wie vor die größere Frage ist für mich halt Software beziehungsweise.
Genau, also das zieht ja alles.
Das
alles
ist
darum,
die viel größere Frage.
Software, Anwendungsbereich, Use Case etc. Was zeigt uns Apple, was wir mit dem Ding machen können und so weiter. Das ist ja alles noch nicht genau geklärt.
Was wird man generell damit machen können? Weil selbst das, was sich Apple vorstellt, ist nicht unbedingt das, was dann vom Entwickler her kommt.
Genau. Oder was vielleicht auch der Nutzer sich dann wünscht, was Apple uns zeigt. Ne?
Ja.
Obwohl, es war ja schon immer so, Apple muss uns ja erstmal zeigen, was wir wollen sozusagen und was wir damit machen können, dass es beim Kunden halt ankommt. Nee,
Apple zeigt uns, was man aus so einer Oculus Quest zum Beispiel machen kann.
Ja, klar. aber Apple hat uns auch immer in der Vergangenheit gezeigt, Dinge, die wir vielleicht noch gar nicht so auf dem Tablett hatten, im wahrsten Sinn des Wortes. Ja, ne?
Dein Telefon braucht keine Tastatur.
Ja, genau. Aber okay. Sei es drum. Es gibt trotzdem noch zwei Neuigkeiten zum Thema MR-Headset, wie man ja so mittlerweile schon.
Eine kleine Sache gerade noch, weil wir über diese MA, VA, AR-Headsets gesprochen haben. Google stellt jetzt den Support für und den Verkauf von ihrer Enterprise-Version der Google Glass ein.
Okay, gut, das wusste ich
jetzt nicht. Die Google Glass und ja auch in der letzten Version, die sie hatten, gab es ja noch für den Enterprise-Bereich. Ich weiß jetzt nicht, wie der Preis war. Ich glaube, für einen Tausender oder so, glaube ich, oder?
Kann ich dir nicht sagen. Da bin ich wirklich nicht im Thema.
Haben sie ja noch für Geschäftsanwendungen oder Geschäftskunden ja angeboten, diese Enterprise-Version. Und das wird jetzt auch eingestellt.
Okay, gut.
Aktuell kannst du defekte Geräte noch austauschen lassen. Mhm. Boah, ich habe jetzt allerdings den Zeitpunkt auch schon wieder vergessen. War das bis, also dieses Jahr auf jeden Fall wird es eingestellt.
Mhm. Okay. Na gut.
Nur mal so, klar, so kurz dazu, also Google Glass, weil man ja auch immer gesagt hat, hier Google, ja, Microsoft HoloLens, ja, aber wenn man guckt, die war ja eigentlich auch gerade für den militärischen Bereich gedacht, die US Army hat ja da auch ihre Tests eingestellt, da wird ja auch nichts kommen in dem Bereich, zumindest mal nicht von Microsoft. Schwieriges Ding, ja.
Genau. Gut, aber wieder zurück so, zu
genau.
zur Mixed Reality, zum Mixed Reality Headset. Da sind jetzt Bilder aufgetaucht von angeblichen, ich sag's mal ganz krass, von angeblichen Komponenten, also nicht von einer kompletten MR-Brille. Das hat der Twitter-Account Mr. White rausgebracht. Der hat allerdings
Walter White?
Ich weiß nur, dass er Mr. White sich nennt, aber Walter wird es wahrscheinlich nicht sein. Jedenfalls hat er einige Komponenten gezeigt, angebliche Komponenten. Das ist aber jetzt auch nicht so spannend, weil das nicht darauf zurückschließen lässt.
Ja, ich finde es schon spannend, weil gerade wenn man sich die mal anguckt, machen die ja schon ziemlich Hoffnung drauf.
Dass es klein ist.
Kein Schuhkarton werden
wird. Ja, aber das sind natürlich auch noch Komponenten, die ja noch eine Verkleidung benötigen. Also das sind ja, innere Komponenten.
Ich weiß
ja
nicht, welche anderen Technik steckt noch mit drin.
Genau.
Und das, klar, das ist nur ein kleiner Teil, aber der macht doch schon mal Hoffnung.
Ja, Hoffnung, die stirbt ja zuletzt. Allerdings weiß man halt auch nicht, wie ich es eben schon sagte, wie die Verkleidung aussehen wird von dem Ganzen und ob das auch wirklich hundertprozentig Apple-Komponenten sind. Das konnte man auch nicht nach meiner Meinung aus den Bildern sehen. Da fehlt so ein bisschen die hundertprozentige Beweiskette, sage ich jetzt mal. Mhm. Allerdings muss man sagen, Mr. White hat in der Vergangenheit auch schon einige Apple-Komponenten geleakt, die dann auch wirklich so in Produkte aufgegangen sind oder auch als Produktbestandteile stattgefunden haben. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein Blender, der da unterwegs ist, oder jedenfalls in der Vergangenheit war es kein Blender. Von daher könnte man daraus schließen, dass die Komponenten oder die Bilder der Komponenten echt sind. Muss man sehen. Auf jeden Fall.
Haben wir ja gesehen.
Ja, ob es dann echt ist bei der Apple-Geschichte, weiß man halt nicht. Aber das schließt ja auch, man kann ja daraus schließen, dass die Einschläge jetzt näher kommen in irgendeiner Weise. Und das könnte man auch daraus schließen, dass bei GitHub in Open Source Code von Apple Begriffe aufgetaucht sind, Reality OS und wie Reality Simulator. Das sind Reality OS, da hat man sich ja mittlerweile darauf geeinigt, dass das eigentlich der Name für das Betriebssystem sein soll, obwohl ja Mark Gurman immer noch behauptet, dass es XR oder XR OS heißen soll. Das sind so diese beiden Namensgebungen, die sozusagen hoch gehandelt werden. Aber wie gesagt, in einem Open Source Code auf GitHub, der von Apple stammt, sind jetzt die Begriffe Reality OS und Reality Simulator aufgetaucht. Gut, das lässt ja auch darauf hoffen, dass wir eventuell zeitnah was sehen können. Aber was heißt schon zeitnah? Ich gehe mal davon aus, WWDC. Übrigens, es gab immer noch keine Einladung zu WWDC oder keine Bekanntgabe, wann sie nun stattfinden wird. Normalerweise ist jetzt immer so der Zeitpunkt, dass da was eigentlich ausfallen soll. Da haben sich auch schon einige Analysten und Leaker drüber geäußert, Mensch, da kommt ja gar nichts. Gutes oder schlechtes Zeichen, keine Ahnung.
Ja, macht natürlich die Flug- und Hotelpreise nicht besser, ja.
Du siehst das jetzt ganz pragmatisch. Ich sehe das eher aus der technologischen Geschichte heraus. Ob sie noch nicht so weit sind und ob sie noch ein bisschen nach hinten schieben, die WWDC. Da ist ja immer so ein bisschen Spielraum. Es ist ja nicht immer statisch, dass es jetzt immer genau dann und dann stattfindet, sondern man hat ja immer so ein paar Tage Spielraum, teilweise sogar auch ein paar Wochen Spielraum.
Ja, aber das macht deinen Kohl auch nicht fett. Ja. Es ist, für die, die wirklich vor Ort sein wollen, ist es halt immer einfacher. Du hast relativ frühzeitig eine Info, wann es sein wird.
Ja, ja.
Weil, wie gesagt, es wird nicht günstiger, je näher man dem Termin kommt. Ja.
Obwohl die Hoteliers, die sehen das natürlich dann auch, wenn die WWDC ist und können natürlich auch die Preise anheben zu dem Zeitpunkt. Ja, und das machen die natürlich auch.
Ja, Messepreise sind nicht ohne Grund Messepreise.
Ja. Sehe ich ja gerade, ich habe mir die Preise mal in Austin, Texas angeguckt, so South by Southwest. Da haben teilweise Hotels die Preise um das 20-fache angezogen.
Ja. Ah, Guck doch mal hier bei uns, wenn früher Messe war,
ja,
wie da die Preise auf einmal fupp durch die Decke gegangen sind.
Ich habe das damals gesehen, wo ich noch sehr, sehr oft in Düsseldorf beruflich unterwegs war. Düsseldorf ist natürlich eine riesen Messestadt.
Die längste Theke der Welt.
Das auch, aber es ist auch eine große Messestadt. Und wenn da irgendwelche Messen waren, dann kann man wirklich sagen, ja, da wird die Messe dann gelesen, sage ich jetzt mal. Ne? Und da glüht die Kreditkarte. So ist das. So, das dazu. Und es gibt natürlich auch jetzt noch ein paar Neuigkeiten zu Apple Watch Ultra. Das könnte das erste Device von Apple sein mit Micro-LED-Display, was ich nach wie vor, oder besser gesagt, diese Gerüchte haben wir ja schon lange, dass das eigentlich das Start-Device für Micro-LED sein soll bei Apple. Und das macht nach meiner Meinung, oder es ergibt nach meiner Meinung auch sehr viel Sinn, weil man hat ein relativ kleines Display. Was heißt klein? Die soll dann auf 2,1 Zoll anwachsen, die Apple Watch Ultra. Im Moment sind wir knapp unter 2 Zoll. Aber man kann natürlich aus einem Panel, sage ich jetzt mal, sehr viel rausschneiden. Und man kann auch diese Produktionstoleranzen relativ gut abfangen, wenn man mit so einem kleinen Display anfängt. Und dieses Thema OLED, das ist mir auch gar nicht so bewusst gewesen, das begleitet Apple ja schon extrem lange. Apple kaufte im Jahr 2014 ein kleines Startup-Unternehmen, was ich mit nicht OLED sowieso OLED Micro-LED begleitet Apple schon sehr lange. Jedenfalls kaufte Apple ein Unternehmen im Jahre 2014, was sich mit der Micro-LED-Technik beschäftigt hat. Und was ich aus einem Bericht herauslesen konnte, war angeblich schon geplant, dass das iPhone 10 schon mit Micro-LED kommen sollte. Das zeigt erstens, dass Apple schon logischerweise lange daran arbeitet, aber es zeigt auch zweitens, dass die ganze Sache gar nicht so trivial ist. Weil wenn man schon so lange daran arbeitet, diese Technik serienreif zu bringen, dann scheint es nicht so trivial zu sein. Logischerweise. 2014, das sind nun mal knapp 10 Jahre. Oder nächstes Jahr sind es dann 10 Jahre.
Da ist es nun mal entsprechend länger, ne?
Ja, genau.
Ja, das Problem ist ja nicht nur, dass du das Display brauchst, sondern du brauchst ja entsprechend auch die Stückzahlen.
Genau, und deswegen macht es auch Sinn, erstmal mit der Apple Watch anzufangen, weil die Stückzahlen natürlich geringer sind, gerade auch bei dem Ultra-Modell, als bei zum Beispiel iPhones. Die Verkaufszahlen sind logischerweise nicht so hoch. Und man geht ja auch davon aus, dass dann zum Beispiel die anderen Generationen oder die anderen Produktreihen noch kein Micro-LED bekommen sollen aus der Apple Watch-Reihe, sondern nur das Topmodell, die Ultra-Version. Und damit können sie dann erstmal anfangen, so langsam ihre Sachen da an den Start zu bringen, ihre Micro-LED-Technik an den Start zu bringen.
Das Problem ist ja, wie viel Hersteller gibt es aktuell, die Micro-LED-Panels bauen können.
Genau.
Im Vergleich oder im Relation zu der Nachfrage, die da ist. Und du musst mal gucken, Apple ist ja nicht der einzige im Markt, der Micro-LEDs für seine Produkte haben will.
Genau.
Gerade im Laptop-Bereich wären garantiert einige, die gerne mehr machen würden als das, was aktuell einfach auf dem Markt verfügbar ist. Fernseh, ja, TV. Und da hast du das Problem, dass du aus der Produktion rausfallend ja noch weniger rausschneiden kannst, ja, weil heutzutage, ja, ich glaube 55 Zoll war ja vor 2 Jahren irgendwie so gerade die Größe, die am gängigsten war. Da, ich weiß nicht, ob das aktuell noch der Fall ist oder ob wir mittlerweile schon eine Nummer größer sind. Ja, das ist ja auch so ein Trend, ja, wie bei den Smartphones. Ja, der Fernseher wird ja immer größer und größer und größer, ja. Da will Micro-LED verbaut werden oder würden die Hersteller halt gerne wesentlich mehr Micro-LED machen. Und irgendwo müssen die Panels herkommen. Ja. Und das ist halt das Problem, was eigentlich da ist. Du hast, glaube ich, mehr Nachfrage, als wirklich Hersteller da sind, die einfach die Technik in den Stückzahlen und der Qualität, wie du es haben willst, dann einfach auch liefern können.
Genau, und da kamen jetzt auch wieder Gerüchte auf, warum wie gesagt, die Stückzahlen zu liefern, das ist ein wichtiger Punkt und deswegen wohl auch erst die Apple Watch, wie ich es eben schon sagte. Und eine Firma kam da ins Spiel aus Österreich.
Ja, guck mal, aus so einem 100 Zoll Fernsehdisplay, was du da an
Apple Watches rausschneiden
könntest.
Genau, Genau. und da kam jetzt eine Firma aus Österreich ins Spiel, die Firma AMS Osram. Ist ein österreichisches Unternehmen, nicht zu verwechseln mit Osram, den Lampenproduzenten. Das wird wahrscheinlich.
Ich kann mal sagen, die habe ich irgendwo noch hier bei mir rumliegen. Ja,
ja genau. Das wird wahrscheinlich zusammengehören in irgendeiner Weise. Ich habe allerdings mir das Firmenkonstrukt jetzt nicht ganz genau angeschaut. Jedenfalls ist es laut dem Bericht ein österreichisches Unternehmen. Und die sollen wohl in der Lage sein, die qualitativen Ansprüche, die Apple an die Micro-LED-Displays hat, erfüllen zu können und sollen dann wohl der Lieferant für die Apple Watch Ultra-Displays sein. Ja, bin ich gespannt.
Displays oder
Displays und Chips letztendlich und das Treiberchips baut dafür wer anders. Was man aus dem Artikel herauslesen konnte. Gut, bin ich gespannt, was da kommen wird. Und 2025 wurde als Datum genannt. Dies ist natürlich die Frage, ob Apple die nächste Generation der Ultra dann erst 2025 bringt oder ob es zwischenzeitlich dann nochmal eine normale Version gibt ohne Micro-LED. Das ist natürlich die Frage. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die Ultra-Generation jetzt nicht jährlich kommt, sondern vielleicht nur zweijährig kommt. Das weiß ich nicht, keine Ahnung.
Die Frage ist halt wieder, gerade in dem Preissegment, wo du unterwegs bist mit der Ultra, wenn die jetzt ein Update aussetzen sollte, wie viel, und wenn es nur auf dem Papier ist, leistungsfähiger wird dann das Apple Watch Update werden?
Du meinst der Nicht-Ultra-Version?
Genau.
Wäre dann die 9er? Und, ja.
Und wer würde dann zur Ultra greifen, wenn sie kein Update erhält?
Genau, das ist die Frage.
Ja. Das ist halt, genau.
Obwohl ich ehrlicherweise...
Weil kaufe ich mir eine neue Ultra mit alter Technik?
Wenn es eine 9er gibt mit neuer, ja, das ist die Frage.
Da kann man sich auch viel kaputt machen, gerade auch bei dem Preis. Ist ja nicht so, dass es eine SE ist, die dann vielleicht kein Update erhält, ja, die eh schon, wie gesagt, ja am günstigsten Ende sitzt von der Preisgestaltung her, sondern die Ultra sitzt ja am oberen Rand.
Dieses Problem, das wird Apple in den nächsten, nach meiner Meinung, in den nächsten Jahren noch verstärkt haben, in dieser Produktdiversifizierung oder dieser Produktungleichheit der Silicon Chips. Sieht man ja zum Beispiel jetzt auch im Moment, wer jetzt ein iMac 24 Zoll haben will, der muss zwangsläufig ein M1 nehmen. Wir haben im Moment logischerweise, und wir werden das in der Zukunft auch nicht haben, dass alle aktuellen verfügbaren Macs auf einen Silicon-Stand sein werden. Und das sehe ich auch als kleines Problem an.
Ne? Das ist ja auch das, was wir auch schon angesprochen hatten, wenn jetzt das Air mit dem M3 kommt.
Genau, richtig.
Dann hast du ein Air mit M3, okay, das ist kein Ultra.
Das ist der Einstiegs-M3, der normale, ja.
Genau. Das ist kein Pro, das ist kein Max. Trotzdem hast du ja nur ein M2 in den MacBook Pros.
Ein M2 Pro und ein M2 Max gibt's ja.
Ja, aber kein M3.
Nein, das ist richtig, klar.
Wie gesagt, und dass der M3 leistungstechnisch vielleicht mit dem Pro so nicht mithalten kann,
nein,
oder die vielleicht irgendwie gleich aufliegen oder der M2 Pro, gerade in der Max-Variante, dann vielleicht trotzdem noch leistungsfähiger ist als der Standard M3. Okay, nur auf dem Papier liest du erstmal, das MacBook Air hat doch ein M3.
Das ist richtig, das ist richtig. Das ist ja genau das Problem, was wir jetzt beim Mac Studio haben. Den gibt es ja in M1 Max. Und der M1 Max ist in sehr vielen Bereichen trotzdem noch schneller als der M2 Pro. Der M2 Pro hat zwar in vielen Bereichen einen kleinen Vorsprung gegenüber dem M1 Max, aber unterm Strich gesehen ist der Studio immer noch dem M2 Pro ein wenig voraus. Nicht viel, aber ein wenig. Aber das sieht der Otto-Normalanwender ja nicht. Der sieht M2 Pro, muss ganz neu sein. M1 Max ist halt...
M1 ist halt noch der alte.
Faktisch gesehen hat er recht, genau. Und das ist, denke ich, auch das große Problem, was Apple in den nächsten Jahren und wahrscheinlich, wenn sie diese Silicon-Geschichte weiterführen oder diese hauseigenen Chips halt weiterführen werden, wo man von ausgehen kann, immer noch haben werden, dass keine durchgehende aktuelle Produktlinie auf allen Rechnern stattfinden wird. Es wird immer halt Nachzügler geben, ganz aktuelle Rechner geben und es wird nie durchgehend konsistent eine einheitliche Produktlinie geben, was die Prozessorbasis beanlangt. Und das ist natürlich für den Otto-Normalkunden schwierig herauszufiltern für sich, was der richtige Rechner ist. So ist es. Aber okay, da muss man dann eine gute Beratung haben. Das kann dann Apple
machen. Andererseits, wenn du ein Studio haben willst, du kriegst ja nichts anderes.
Nö, richtig. Das ist letztendlich der leistungsstärkste Desktop-Rechner auf Silicon-Basis von Apple. Das ist korrekt. Derzeit. Gut. Tja, von Micro-LED auf Studio gekommen, auch nicht schlecht. So. Tja, jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Das ist auch so ein Thema, was von vielen Quellen unterschiedlich behandelt worden ist und von vielen Quellen ein unterschiedliches Fazit gezogen worden ist.
Ich denke mal, das ist wahrscheinlich eher bei dem, was du
als Quelle genannt hast.
Dazu hattest wahrscheinlich eher zutrifft. Zum Beispiel wäre das, was ich mir halt
möglich
wünsche, aber von dem ich eigentlich auch ausgehen würde.
Ja. Fangen wir erstmal ganz von vorne an. 9to5 Mac hat berichtet, dass Apple an einer Technologie arbeitet, um Siri natürliche Antworten zu lassen. Nicht nur um Siri natürliche Antworten zu lassen, sondern auch flexibler auf Sprachanfragen zu reagieren. Im Moment ist es ja leider so, dass man einen exakten Terminus oder einen relativ genauen Terminus verwenden muss, um mit Siri zu interagieren. Und wenn das jetzt so nicht stattfindet, dann sagt sie, ja Moment, also ich habe dich jetzt nicht verstanden oder ich kann das im Moment nicht oder gibt hier irgendwelche schnippischen Antworten mehr oder weniger. Und daran arbeitet halt Apple und hat auch das Ganze schon zumindest auf einen Device testweise ausgerollt. In der tvOS Beta 16.4 sind halt Codeschnipsel aufgetaucht und auch bei einigen durch Zufall ausgesuchte Nutzer erscheint auch Siri akustisch sehr viel souveräner, sehr viel natürlicher und man kann auch etwas natürlicher mit ihr interagieren. Das ist aber auch nicht durchgehend der Fall. Also nicht jeder TV Beta 16.4 Nutzer hat halt diese Möglichkeit. Das ist nach meiner Meinung oder auch nach der Berichterstattung, die ich gelesen habe, durch Zufall generiert das Ganze. Und es soll auch ein neues Framework geben, was sich Siri Natural Language Generation nennt. Da ist wohl Name Programm letztendlich oder was man aus diesen Beta-Berichterstattungen herausnehmen konnte. Und da wäre ja schon mal Siri sehr viel mit geholfen, wenn es etwas natürlicher klingt und wenn auch die eine gewisse Erkennungsflexibilität von ihrer Seite vorliegt. Ich denke, da wären wir schon mal einen ganz großen Schritt mit vorne. Und es gab auch einige Quellen, die habe ich allerdings auch jetzt mittlerweile mal kurz überflogen, dass sie gesagt haben, es geht so ein bisschen in Richtung Chat-GPT. Mhm. Davon hat sich aber allerdings 9to5Mac distanziert und hat gesagt, nee, dahingehend ist noch ein weiter Weg und das sei jetzt nicht der Ansatz von diesem Codenamen Bobcat. Also das ganze Projekt soll wohl Bobcat heißen. Und das soll wohl in erster Linie jetzt nicht dahingehend in Richtung ChatGPT gehen, sondern nur um ein natürliches Spracherlebnis und um diese Erkennungsflexibilität. Und derzeit, wie gesagt, nur auf tvOS, aber da es halt serverbasierend ist, soll das Ausrollen auf andere Devices relativ einfach sein. Das heißt, iPhone und die ganzen anderen Devices sind, denke ich, relativ schnell ausgerollt. Also das konnte man aus den verschiedenen Artikeln herauslesen. Naja, ein kleiner Schritt für Siri, nee, ein kleiner Schritt für die Menschheit, ein großer Schritt für Siri, könnte man sagen. Naja, Siri ist ja nach meiner Meinung unter den ganzen Sprachassistenten immer noch der die größten Defizite aufweist. Das ist jedenfalls meine persönliche Erfahrung, die ich mit Siri gemacht habe.
Ja, generell das Thema Sprachassistent ist halt wirklich schwierig. Klar, wenn du einen Sprachassistenten hättest, der ähnlich wie ChatGPT halt Antworten produzieren könnte. und dich dann via Google kriegt es einigermaßen gut hin, gerade mit den Folge Fragen oder Antworten dann auf deine Fragen, dass er den Bezug zur vorherigen Frage herstellt, kriegen sie eigentlich relativ gut hin, kommt immer drauf an, was, ja. Aber wenn du, wie gesagt, sowas hättest, ähnlich wie ChatGPT, wäre, glaube ich, dem Assistenten auch schon mal viel geholfen.
Ja.
Die Frage ist halt, will man, alle on-device wird halt schwierig, ja. Und will man generell sowas haben?
Und bei ChatGPT hat man halt im Moment noch die Problematik, dass auch vieles einfach eine Dampfplauderei ist und vieles gar nicht stimmt, was die dir da erzählt.
Das ist wie bei uns ja auch. Wir können nur das erzählen, was wir an Wissen denken haben zu tun.
Ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel ganz faktische Dinge hat, die man dem ChatGPT fragt, dann entwickelt die da und elaboriert da irgendwelche Dampfplaudereien, die einfach gar nicht stimmen. Also das ist auch schon sehr, sehr oft vorgekommen. Und gerade da sehe ich so im Moment noch diese Problematik bei ChatGPT. Das ist halt...
Irgendwo hat sie die Daten ja her. Also es ist ja auch eine Frage der Datenquelle, beziehungsweise welchen Bezug zwischen den unterschiedlichen Datenquellen diese hat, stellt ChatGPT auf deine Frage halt hin an. Die Frage ist halt, inwieweit ist da irgendwo noch eine Plausibilitätsprüfung, die man vielleicht selbst noch vornimmt?
Das sollte man im Moment auf jeden Fall noch tun bei der ganzen
Geschichte. Kann es sein, dass 5+5... 9 ist, ist da irgendwas falsch, ja. Das ist halt die Frage, ja, und da ist halt jetzt hat man gerade ChatGPT, glaube ich, 4 ausgerollt. Das ist ja auch ein stetiger Prozess, ja, das halt zu verbessern. Manche sagen ja, man sollte dem ganzen Ding einfach freie Hand lassen, ja, und wenn es dir eine Bombenanbauanleitung geben will, wenn du danach fragst, dann sollte
das. Sehe ich nicht so, aber okay.
Genau, ja, das ist halt wieder das, ja, die einen, das ist halt wieder das, von dem einen Extrem das andere, ja. Die einen fangen dann wieder an von Free Speech und bla bla bla. Und die anderen sagen, ja, was muss hier mein 3-Jähriger im Internet für Rohrbombenanbauleitungen finden können, ja. Das sind halt jetzt die Extreme, die gerade wieder aufeinanderprallen. Ich bin da auch ganz klar bei so Themen halt für Regulierung, aber ja das ist meine Meinung dazu. Andere sind halt anderer Meinung. Ja.
Das Problem ist halt, ich habe so das Gefühl, was ich so gerade so mitbekomme, ChatGPT ist ja jetzt ja in aller Munde, auch in den breiten Medien ist es ja in aller Munde.
Vor allem, wie viele Leute jetzt Tipps überall geben, welche AI-Tools du miteinander verknüpfen sollst.
Genau.
Freunde, ey, lasst mich mit der Scheiße in Ruhe.
Ja. Naja, es gibt auch viele nützliche Dinge, die man damit machen kann. Klar, das ist ja bei jeder Technologie so.
Du stellst die Frage an ChatGPT, das Ergebnis haust du hier rein und dann das Ergebnis haust du wieder hier rein und das haust du hier rein und dann kann keiner feststellen, dass das ursprüngliche Ergebnis aus ChatGPT kam und dann gibt's dieses AI-Tool noch und dann kannst du, sorry.
Ja, es gibt halt Dinge, die kann man gut damit erledigen oder man kann halt auch Dinge weniger gut damit erledigen. Aber das ist bei jeder Technologie halt der Fall. Das Problem, was ich halt sehe, im Moment habe ich das Gefühl, dass es jetzt im Moment sehr kumuliert aus dem Boden schießt, in jeglicher Form. Microsoft ist ja da auch an Dingen dran, das einzubauen. Oh ja,
ich habe da was gesehen gehabt in Bezug auf Clippy, aber das war jetzt aber ein Witz, oder?
Nee, die bauen das in Bing ein und so weiter. Also da gibt es allen großen Konzernen im Moment Bewegungen, auf diesen Zug mit aufzuspringen. Und wenn wir da jetzt nicht höllisch aufpassen als Gesellschaft und auch als verantwortliche Gesellschaft für diese Dinge, dann kann uns das ganz schön über die Ohren hinauswachsen und kann, ich sag's mal jetzt ganz polarisierend, kann uns Probleme bereiten und kann uns in eine Ecke drängen oder wo wir gar nicht hinwollen. Also ich denke, wir sollten da mit Besonnenheit rangehen und wir brauchen für diese Sachen eine Regulierung, nach meiner Meinung, ganz klar. So sehe ich das.
Ja, die Frage ist halt, wo fängt es an, wo hört es auf? Ja. Ich denke, wir haben oder können ganz gut sehen, ja, mit den ganzen Problematiken, die sich jetzt zeigen in Bezug auf Social Media. Und egal was, egal ob wir bei Twitter anfangen, Facebook, Instagram, TikTok, gerade auch jetzt in den Staaten wieder die Diskussion um TikTok, Oder wie gesagt, egal welches soziales Netzwerk man jetzt wirklich mal herannimmt, ja, ich glaube, die Jahre haben jetzt gezeigt, mit welchen Problemen man da einfach ja zu kämpfen hat, aber welche Probleme sich aus den sozialen Netzwerken einfach ergeben können. Die bringen Gutes, ja, die bringen allerdings auch Schlechtes. Und die Frage ist halt, was machen halt solche Tools wie ChatGPT, gerade wenn sie halt in der breiten Masse irgendwo jetzt Verwendung finden oder gerade ja auch so beworben werden, dass sie das Next Big Thing sind, ja, um Content zu produzieren. Was machen die da eventuell oder wie weit steigt das schlechte Ergebnis oder wie stark steigt das schlechte Ergebnis mit solchen produzierten Inhalten halt jetzt noch an, wenn man, wie gesagt, die Erfahrung ja gemacht hat, ja, mit Twitter, mit Facebook, ja, mit dem ganzen anderen Kram, ja, und die Diskussion, die man jetzt gerade dafür führt, ja. Was bedeutet das halt, wenn jetzt diese Anwendungen, ja, wirklich so stark zunehmen in Zukunft, ja?
Ja, klar. Und du siehst ja auch, dass solche Dinge, gut, das ist jetzt ein ganz blöder Vergleich, ist vielleicht ein Vergleich, der auch ein bisschen hinkt, in welche Hände es gelangt. Du siehst ja bei Twitter. Twitter ist jetzt mehr oder weniger unter einer Führung, die jetzt nicht unbedingt in den letzten Monaten positiv gezeigt hat. Und je nachdem, was mit, wie ChatGPT gesteuert wird oder was damit passiert.
Vor allem, wie sich halt die Anwendung halt verselbstständigen kann, weil das war auch das, was ich gemeint hatte mit den ganzen Hinweisen, gerade zur Automatisierung. Mit den ganzen Tipps, die du jetzt hast, ja, du kannst hier dein komplettes Blog automatisch mit Beiträgen von ChatGPT füttern lassen. Die Frage ist doch, weil, wie du vorhin gesagt hast, mit den falschen Ergebnissen, die halt rauskommen können. Wenn du so ein Tool automatisierst, was ein oder mehrere Blogs ständig mit Inhalten füllt und sich das irgendwo so verselbstständigt, dass da viel Müll nur noch drin steht, der vielleicht auch viel konsumiert wird. Das ist doch genauso die Problematik, die wir ja generell hatten hier mit den Blasen etc. und Fehlinformationen und Verbreitung von Fake News, sage ich jetzt einfach mal, auch wenn der Begriff ja mittlerweile sehr schlecht besetzt ist. Dazu können diese Tools, gerade wenn sie halt automatisiert benutzt werden, die können da halt auch auch missbraucht werden, aber die können ja auch aus dem, also wie gesagt, von sich aus, wenn du nicht aufpasst, halt schlecht trainiert werden und entsprechend Müll einfach auswerfen, ja.
Ja,
das ist halt nur so ein Problem, was ich glaube, was auf uns zukommt, weil es gibt sehr viele und das siehst du auch teilweise jetzt mittlerweile schon, gerade auf YouTube, gerade auf Instagram, ja, wo viele das wirklich nutzen, ja, dass sie hier ihre Anfragen bei ChatGPT raushauen, das durch fünf andere Tools noch durchschauen und dann bei Instagram in die Reels hauen. Und oder in die YouTube Shorts zum Beispiel. Und das, das ist nicht das, was ich mir jetzt von einem Content Creator erwarte, ja.
Gut. Das kommt darauf an, wie man das zum Beispiel einsetzt. Wir können jetzt mal ganz transparent sein.
Ja.
In der letzten Folge haben wir unseren Podcast durch Clean Voice durchgejagt. Clean Voice ist so ein Tool, was wir starten.
Aber das ändert ja nichts an dem Inhalt, der hinten rausfällt.
Doch, ein bisschen schon. Darauf will ich jetzt eingehen. Ich werde es
macht ja keinen Faktencheck und schneidet
nein, da inhaltlich nicht. Mit inhaltlich Stimmen nicht.
Rein. Nee, darum geht's.
Inhaltlich hat er nichts manipuliert. Nein. Nur wer jetzt aufmerksam zugehört hat, wird in der letzten Folge gemerkt haben, dass da so ein paar Schnitte angesetzt worden sind, die automatisiert angesetzt worden sind. Wir haben testweise unsere letzte Folge durch Clean Voice gejagt. Clean Voice ist so ein Tool, was auch AI-basierend ist oder wo eine sehr wichtige Komponente auf AI basiert.
Alles AI.
Genau, aber und da habe ich festgestellt, leider erst zu spät, dass das am Anfang auch sehr, sehr gut funktioniert hat. So die ersten 30, 40 Minuten, die ich Probe gehört habe, relativ gut funktioniert hat. Also wie man so schön sagt, Clean Voice hat so Dead Air rausgeschnitten, also Sachen, die einfach nicht, wo wir Pausen gemacht haben oder auch Sprachgeräusche oder auch Mundgeräusche haben sie ausgeschnitten, also so Schmatzer oder wenn man ein bisschen zu nah am Mikrofon war etc. Das hat auch relativ gut funktioniert, auch wenn die Schnitte ein wenig hart waren. Wenn man jetzt nicht so ganz genau hingehört hat, konnte man das auch ganz gut wahrnehmen, also konnte man das auch gut durchhören. Allerdings war es dann auch so, dass das Clean Voice System am Anfang gelernt hat aus unseren Dialogen und auch die Verarbeitung hat so 30 Minuten gedauert, wer spricht und wer redet, und das war so ein Zweiergespräch. Zum Schluss allerdings habe ich ja mein Gadget Review gehabt und da war ich relativ, da war ein Monolog am Start. Also, da warst du zu, sagen wir mal, 95% sprachtechnisch nicht aktiv.
99, ja.
Oder 99, wollte das jetzt nicht so drastisch ausdrücken. Und da hat er aber einen Scheiß zusammengeschnitten. Es war zwar noch verständlich, es hörte sich aber so an, als ob es Leitungsaussetzer gegeben hat. Habe ich allerdings erst zu spät gemerkt, nachdem mich dann 12 Saus drauf aufmerksam gemacht hat, die es gehört haben. Sag mal, hast du da Schnaps getrunken oder was war los?
ist da dein AI-Bot aus dem Ruder gelaufen?
Ja. So, ich meine, man konnte den Zusammenhang noch verstehen. Es war auch zu, ich sag mal so 90% alles noch verständlich, aber man hörte, dass da irgendwo was geschnitten worden ist. Wenn man das jetzt nicht wusste, dass da was geschnitten worden ist, automatisiert, dann hätte man gedacht, da war ein Leitungsaussetzer. Aber da ich ja hier quasi meine lokale Spur aufnehme, konnten das ja keine Leitungsaussetzer sein, weil ich sende es ja nicht zu dir. Wenn, wären die ja nur von dir gekommen, die Leitungsaussetzer, aber war ja nicht. Die Aufnahme war ja in Ordnung von deiner Seite, die bei mir angekommen ist. Und daran sieht man, dass so ein AI-Tool noch ein bisschen lernen muss, wenn jetzt auf einmal in einem Podcast, wo ein Dialog geführt wird, auf einmal ein Monolog kommt, dass da Probleme sind, dass sie beim Umschalten Probleme haben. Ne? Und ich werde das jetzt diese Folge nicht einsetzen. Ich werde es oldschool-mäßig veröffentlichen, wie wir es immer veröffentlichen. Und werde darauf verzichten. Aber man muss ja mal ausprobieren, man muss ja mal testen.
Ja, ja.
In den Staaten wird das Ganze gehypt. Anders wäre es wahrscheinlich gewesen, wenn ich jetzt komplett einen Monolog gehalten hätte, von Anfang bis zu Ende, bis zum Ende.
Ja, dann hätte sich das. Ich muss mal probieren.
Nee, um Gottes Willen, kann ich ja nicht. Sonst, ich brauche einen Gegenpart. Na gut, das zur ganzen Siri-Geschichte. Ja, dann sind wir doch mit unserem Hauptthemenlauf durch, ne? Haben wir noch ein Gadget, ja? Das haben wir nämlich noch.
Haben wir noch was? Was haben wir denn?
Oh, was haben wir denn? Da haben wir was ganz Tolles. Also finde ich zumindest, sonst würde ich es ja nicht aufnehmen. Und jetzt muss ich nämlich mal in mein vorbereitetes Dokument wechseln. Ich habe mal wieder ein In-Ear-Kopfhörer getestet oder ein In-Ear-Kopfhörersystem. Normalerweise teste ich ja nicht so viele Kopfhörer oder In-Ear-Kopfhörer, weil ja, ich sag immer, man hat sich dann so auf ein System eingeschossen, das funktioniert ganz gut und das setzt man dann auch ein und es läuft. Und ja, ich habe zwar schon sehr viele Angebote bekommen von vielen Herstellern, aber ich habe sie abgelehnt, weil ich erstens nicht die Zeit dafür habe, was zu testen, was ausgiebig zu testen, und zweitens auch, wenn ich was gefunden habe, was mir gut gefällt, es dann, wie gesagt, auch relativ lange nutze. Aber da ich das Produkt, was ich von der Firma Nura getestet habe, im Vorfeld für sehr gut befunden habe und auch immer noch im Alltag einsetze, war ich doch sehr in Versuchung geführt, auch das neue Produkt aus dem Hause Nura zu testen, weil ich halt mit dem alten Produkt, in Anführungsstrichen alten, also mit dem immer noch existierenden Produkt, sehr, sehr gute Erfahrung gemacht habe. Und wenn dann noch der Zusatz Pro im Namen steckt beim neuen Produkt, dann hat man mich ja quasi schon. Und ich habe mir die neuen Nura True Pro angeschaut. Und die vergangenen, wie ich es eben schon sagte, das vergangene Produkt, was ich getestet habe, das habe ich immer noch setze ich immer noch ein. Und jetzt natürlich im Langzeittest setze ich die Pro ein. Und die Dinge habe ich jetzt seit 3 Wochen im Dauertest. Also so ein langes Review oder so eine lange Reviewzeit hatte ich selten. Aber ich wollte mir das auch genau anschauen oder anhören im wahrsten Sinne des Wortes, weil, naja, Kopfhörer, die so preisintensiv sind, da ist man natürlich ein bisschen genauer im Test oder sagen wir mal, etwas schaut man sich etwas genauer an, als wenn man jetzt da so Dinge im mittleren Preisbereich testet. Ist jedenfalls meine Meinung. Und im Prinzip würde ich sagen, fangen wir erstmal mit den Grundsätzlichkeiten an. Wir haben ein kompaktes Ladecase, was im Endeffekt die gleiche Bauform hat wie die normalen Neura In-Ear-Systeme. Da sind sie sich recht ähnlich. Wir haben auch einen USB-C-Ladeport, ganz klassisch, mehr oder weniger. Mittlerweile kann man ja bei USB-C schon klassisch sagen. Wir haben an den In-Ear Hörelementen eine Steuerung per Touch, die genauso solide und gut funktioniert wie bei den normalen Neura. Wir haben als Technik, als Treiber einen 10 mm Treiber verbaut. Wir haben die neueste Bluetooth Konnektierungstechnik oder Connect-Technik an Bord, Bluetooth 5.3. Wir haben Multipoint Bluetooth, bedeutet, wir können das Gerät mit mehreren Geräten koppeln und dann einfach nur umschalten. Das ist sehr charmant. Wir haben aktuelle Codecs an Bord und da haben sie wirklich geklotzt und nicht gekleckert. aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX Classic, AAC und SBC. Das Besondere ist der aptX Lossless Standard. Die Neura True Pro sind die ersten, die derzeit diesen Lossless Standard verbauen. Ja, und wer aufmerksam ist, der weiß natürlich auch, um in Genuss von diesen Lossless Codec zu kommen, muss man natürlich auch die Quelle haben dafür. Und dazu habe ich mir mal einen Account bei Tidal geklickt. Besser gesagt, ich habe einen Pressezugang bekommen. Nochmal schönen Dank an die Firma Tidal, die mir den Zugang gewährt haben, um natürlich auch Inhalt und Content genießen zu können. Weil es nützt ja nichts, wenn du einen Codec hast und die Quelle oder das Material, was du halt abspielen willst, das nicht ermöglicht oder dir nicht die Tonqualität anbieten kann, dann kannst du die tollsten Codecs haben, du hörst es ganz einfach nicht und somit kannst du auch kein objektives Review abgeben, nach meiner Meinung, weil ein Kernelement von diesen True Pro, also diesen Neura True Pro, ist halt dieser aptX Lossless Codec. Und ich habe auch schon einige Reviews gelesen, wo sie zwar geschrieben haben, dass man die Quelle braucht, aber sie sich nicht mit diesen Quellen oder sie nicht mit dieser Musik oder diesen hochwertigen Lossless-Quellen auseinandergesetzt haben. Also somit ist es ein bisschen merkwürdig, wenn man sich dann auch nicht die passende Musik dazu aussucht oder die passende Qualität dazu aussucht. Und genau so ist es auch, wenn man die Dinger einrichtet. Man sollte sich die Dinger auch komplett einrichten und nicht einfach mit dem Original-Preset in die Ohren stopfen. Das war bei den Neura True auch schon der Fall. Man muss sie komplett einrichten. Und das ist ja auch eine Komponente oder eine Feature-Komponente, die das Produkt so auszeichnen. Also man muss diese Einrichtung einmal durchlaufen lassen, weil mit verschiedener Messsensorik wird natürlich auch der Gehörgang durchgemessen und es wird individuell ein Hörprofil angelegt. Und das sollte man auch unbedingt machen, weil das zeichnet natürlich auch dann letztendlich die Qualität aus oder das ergibt natürlich dann auch die Qualität der Musik, die letztendlich ausgespielt wird. Das dauert nur 5 Minuten und ist ein Zusammenspiel aus der Software und aus den Sprachanweisungen, die man bekommt, wenn man die Dinge reinstöpselt. Das heißt, man muss die App laden, die gibt es für iOS und auch für Android. Und das Ganze muss man durchlaufen lassen. Und zusätzlich hat man dann eine interaktive Sprachanweisung, die man halt befolgen muss. Und das Ganze funktioniert innerhalb von, ja, von 5 Minuten ist dieser Messprozess durchgelaufen. Und man hat ein eigenes Hörprofil. Und das wird exorbitant, oder man merkt es exorbitant, wenn man das klassische Preset, was einfach ein Standard-Preset ist, und das eigene Hörprofil wechselt, dann merkt man, was für eine Kraft oder was von eine Genauigkeit oder eine Perfektion in dieser Messtechnik drin steckt. wenn man einfach mal zwischen diesen beiden Presets umschaltet. Und das kann man relativ schnell und einfach machen. Und wie gesagt, ohne Einrichtung ist dieser Kopfhörer nur ein ganz normaler Standardkopfhörer. Das Anpassen an den individuellen Gehörgang ist ja ganz, ganz wichtig. Und das zeichnet halt diesen Kopfhörer aus. Und ja, also das empfehle ich auf jeden Fall. Das habe ich ja schon mehrmals gesagt. Weil ich habe viele Leute gesehen, die das einfach gar nicht gemacht haben. Und ich würde mir wünschen, dass auch Nura noch ein wenig expliziter darauf hinweisen würde, dass das Anlegen eines Hörprofils entscheidend ist. Kommen wir zum Thema Akkulaufzeit. Nura sagt 24 Stunden Akkulaufzeit. Ja, das ist ein bisschen optimistisch. Da bin ich jetzt nicht ganz drauf gekommen. Ich komme so auf 19,5, 20 Stunden. Das ist so mein Level. Man muss natürlich auch dazu sagen, diese Ausprobierphase, diese Testphase ist natürlich immer ein bisschen intensiver. Man schaltet mehr um, man bedient mehr die Touch-Oberflächen. Man hat unterschiedliche Lautstärken. Also in dieser Honeymoon-Phase, sage ich jetzt mal, von einem neuen Gadget, ist man natürlich viel intensiver damit beschäftigt, als wenn man das als Standard etabliertes Gadget im Alltag einsetzt. Von daher würde ich behaupten, das ist jetzt nicht unbedingt eine repräsentative Testphase, was die Akkulaufzeit beanlangt, weil man halt in einer intensiven Testphase war. Es kann natürlich gut sein, wenn dieses Produkt sich etabliert hat und sich im Alltag bei mir etabliert hat, also so vollkommen etabliert hat, dass man auf diese 24 Stunden kommt. Also als kleinen Disclaimer dahinter gesetzt. Ich kam halt in dieser Testphase nur auf 20 Stunden, was aber auch schon ordentlich ist, wenn man bedenkt, was das ganze Ding bietet und kann. Zum Klang würde ich sagen, durch dieses angelegte Hörprofil oder das Hörprofil, was halt bei mir durchgelaufen ist, habe ich ein absolut ausgeglichenes, balanciertes Klangbild. Und das ist auch diese Hauptkomponente, die möchte ich nochmal herausstellen. Das Ding durch diesen APTX Lossless Codec in Zusammenspiel mit Tidal bietet gegenüber anderen In-Ear-Systemen, die ich bis jetzt getestet habe, ein exorbitant gutes Klangbild. Das ANC, das ist Active Noise Cancellation oder Cancelling, was an Bord ist, das ist jetzt zwar sehr solide, aber wenn man einen Kopfhörer sucht, der in erster Linie ein exorbitant gutes ANC bieten soll, ist man nach meiner Meinung hier zwar solide aufgehoben, aber es gibt halt marktbegleitende Hersteller, die ein besseres ANC bieten. Darüber sollte man sich im Klaren sein. Also zum Beispiel, ich sag's mal, die AirPods Pro 2 von Apple, die sind da immer noch, was ANC beanlangt, outstanding, ganz klar. Allerdings ist da auch der Klang nicht so gut. Also man muss halt sehen, wo die Schwerpunkte liegen, was will man haben, was möchte man machen. Hier ist eindeutig der Klang bei den Nura True Pro dominierend, der gute Klang dominierend und das ANC ist solide, ganz klar. Und als Fazit kann ich noch sagen, die Bedienung ist sehr, sehr einfach. Und was mir aufgefallen ist, die Dinger sind zumindest bei mir, bei meinen Gehörgängen, sind die Dinger extrem bequem. Das ist natürlich auch immer sehr individuell. Und wir wissen ja spätestens alle, nachdem Apple uns gesagt hat, dass wir sehr viele verschiedene Gehörgänge haben. Ich denke, erinnere mich da noch an das Johnny Ive-Video, wie er über die Vermessung der AirPods gesprochen hat. Wissen natürlich alle, dass Gehörgänge sehr individuell sein können und genauso individuell können auch die Kopfhörer sitzen oder passen. Was bei mir extrem bequem ist, kann bei anderen vielleicht nicht so bequem sein. Und was bei mir bombenfest sitzt, kann bei anderen Kunden vielleicht sogar rausfallen. Also das ist immer so eine persönliche Sache, gerade wenn man so mit In-Ear-Systemen arbeitet. So, und jetzt fragt man sich natürlich, das Ding, um das alles auszufahren, benötigt natürlich aktuelle Kommunikationsstandards, also Bluetooth 5.3. um das Ding voll auszufahren von der Leistung her. Wenn man jetzt nicht zum Beispiel im Besitz ist eines ganz aktuellen MacBook Pros, da ist 5.3 drin, beim Vorgängermodell zum Beispiel, was ich habe, ist kein Bluetooth 5.3 drin. Es gibt aber ein kleines Zubehörprodukt von Nura, nämlich ein USB-C-Transmitter. Der ist extrem kompakt, extrem klein. Und der bietet denn die 5.3-Kommunikation, um zum Beispiel alle Geräte, die USB-C haben, dazu in Stand zu setzen, die volle Funktionsfähigkeit von den Nura True Pro auszufahren. Man kann das Ding zum Beispiel auch an Spielekonsolen anschließen. Da gibt es eine Kompatibilitätsliste. Die möchte ich jetzt nicht runterbeten. Also ist jetzt nicht nur für ein MacBook Pro gedacht, sondern auch für alle anderen oder für einige Komponenten, die USB-C an Bord haben oder USB-A. Es ist auch ein Adapter dabei von USB-C auf USB-A. Von daher wurde da an alles gedacht. Also wer ein etwas älteres Gerät hat, was nicht 5.3 kann, dem würde ich empfehlen, sich mal mit dem USB-C-Transmitter auseinanderzusetzen. Zumindest wenn er das volle Potenzial ausnutzen möchte. So, das ist so meine Testerfahrung, die ich in den letzten 3 Wochen gemacht habe. Nach meiner Meinung ist es das optimale Gerät für alle diejenigen, die einen sehr, sehr guten Klang haben wollen, eine gute Quelle haben dafür, zum Beispiel Tidal, und weniger auf ANC Wert legen oder ANC eine untergeordnete Rolle spielt. Ganz klar. So ist es. Das war's dazu. Preislich gesehen, denke ich, für das, was angeboten wird, sind sie mit 360 € im oberen Bereich. Allerdings sind die ersten In-Ear-Systeme am Markt, die aptX lossless abbilden können. Und damit sind sie eigentlich konkurrenzlos derzeit. Ich denke, das wird sich in naher Zukunft auch ändern. Gut, das dazu. Tja, Thomas, dann sind wir am Ende vom Dokument angelangt.
Und am Ende der Sendung, ja.
Ja, richtig, genau. Und zeitlich haben wir fast eine Punktlandung hingelegt. Zumindest, wo du gerne gelandet. Nicht
auf die Sekunde, aber...
Naja, komm. Das ist alles noch im Rahmen, denke ich. Gut, dann machen wir es kurz und schmerzlos.
Genau, bis zum nächsten Mal.
Wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wieder, ne?
Jawohl.
Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Restsonntag und natürlich auch eine erfolgreiche Woche für unsere Hörer und Hörerinnen.
Wünsche ich dir auch.
Oh ja, es kann ja nur noch besser werden, ne?
So ungefähr.
Okay, also dann bis zur nächsten Woche dann.
Bis dann. Ciao.
Ja, tschüss.